del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Herzbördewelle. Ich bin Thomas Rettig und endlich mal wieder in Aschersleben in unserem wundervollen Studio hier an der Herrenbreite 9 und ich freue mich, wieder mal hier zu sein, trotz technischer Herausforderungen. Unser Telefonhybrid ist kaputt, haben wir jetzt eine andere Lösung gefunden, weil es ja momentan doch sehr, sehr schwierig ist, seit der Corona-Zeit auch Studiogäste direkt ins Studio zu bekommen, aus unterschiedlichsten Gründen, aber es geht nicht nur uns so, auch den Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg, wo ich letzte Woche noch war, bei Redaktion Durchgeknallt, bei Radio Z, die haben die gleichen Probleme und haben jetzt auch ihre Sendezeit leider schon mal gekürzt, weil die haben ja zweimal im Monat eine Stunde gemacht und machen jetzt bloß noch eine Stunde. Ja, es wird nicht einfacher, aber durchhalten ist alles. Meine, die werden jetzt dieses Jahr, glaube ich, oder nächstes Jahr werden die, glaube ich, 30 Jahre schon. Das ist echt Wahnsinn, dass es da so Aufklärung in dem Bereich schon so, so lange gibt. Und aber wie gesagt, die Probleme sind nicht nur bei uns so, die sind woanders genauso. Aber das Schöne ist halt einfach, dass man immer guckt, wenn man einen Willen hat, etwas zu machen, dass man die Stolpersteine dann so beiseite schiebt und guckt, dass man das Ziel erreicht. Und das haben wir jetzt erreicht. Wir machen das heute mal per Zoom. Ich bin schon gespannt, wie die Aufnahmequalität dann halt ist hier über unsere Studioanlage und ich begrüße jetzt heute und hier, die ich jetzt auch sehe, das ist mir viel angenehmer als so ein Telefoninterview, wenn man seinen Gesprächspartner auch noch, oder in dem Fall Gesprächspartnerin auch noch sieht. Und ich begrüße heute hier mir gegenüber die Heike Schiemandl. Hallo Heike.
Hallo lieber Thomas, ich freue mich wie Bolle und bin hier in Frankreich gerade.
Du bist in Frankreich, was bewegt dich nach Frankreich zu gehen? Urlaub, bist du im Urlaub?
Nee, ich bin unterwegs als Haus- und Hundesitterin und hatte meinen letzten Stay jetzt in Zug bis zum 10.04. und mein nächster ist am 14.04. in Lausanne und jetzt habe ich eine Lücke von 4 Tagen und dann habe ich mich umgeguckt bei Airbnb und habe was gefunden und habe meine Strecke runtergeladen in Zug aufs Handy, weil ich keine Schweizer Karte habe und konnte die Strecke unterwegs nicht mehr verändern. Jetzt hat er mich nicht über den Pass geschickt, sondern über die Berge Serpentine. Ich bin 2 Stunden Serpentinen gefahren, einspurig, das heißt, du wusstest bei keiner Kurve, ob jemand kommt, aber ich konnte die Strecke nicht mehr durchhalten und da ich ja Nerven wie Drahtseile habe, bin ich da durch und jetzt bin ich hier in Besançon und am 14. geht es weiter nach Lausanne, da habe ich dann ein neues Hundi.
Okay, ach, da machst du so House-Sitting, Hundesitting, genau. Das ist cool, das ist auch mal eine schöne Variante, also ich bin ja, viele wissen es ja, auch öfters auf Gomera und da ist ja im Sommer immer so sehr heiß und dann kommen halt viele Residenten zurück und die suchen dann halt auch so Hüter, die dann auch mal, was weiß ich, die Blumen gießen, meine, die haben es ja da auch teilweise sehr schön. Und meine Mama macht das übrigens dieses Jahr auch auf Gomera, 2 Monate. Ja, meine Mama kann mit 73 kann man ja auch mal noch neue Wege gehen, das finde ich auch immer so. Ich meine, ich guck sie dann immer an, so wenn sie dann immer irgend so einen Bolzen raushaut. Ich sage, willst du das wirklich? Ja, will ich. Und Ja, bin ich stolz auf sie. Ne? Also wer rastet, der rostet. Und man muss ja auch immer gucken, dass es weitergeht, weil ich finde das auch schon gerade so auch im Alter wichtig, dass man da auch nochmal neue Wege geht oder andere Wege geht oder mal was ausprobiert, auch wenn es in die Hose geht, wie auch immer, ja. Weil ich, das finde ich wesentlich angenehmer und auch wichtiger für das Individuum Mensch, als wie in, ich kriege immer die Tränen, wenn ich so Altenheime sehe, wo Menschen dann so in zwei Bettzimmern so langsam dahin vegetieren. Das ja, finde ich irgendwie. Kann ich verstehen. Na, und deswegen, ja, die es hat sich so ergeben und ja, dann passt es jetzt auf dem Haus und auf Katzen und auf Zitronenbäume auf, auch mal was, ne? Genau. Aber auch ein geiler Space, also ich war ja schon mit ihr, ich habe ihr das schon gezeigt, also das ist zwar eine raue Ecke dort, aber die schönsten Sonnenuntergänge. Die schönsten wow. Sonnenuntergänge. Also ich, wie gesagt, sind ja Freunde von mir, die das da machen und nebenan wohnt noch eine, auch noch eine gute Freundin von mir und da habe ich ja auch mal eine Woche verbringen dürfen. Also ich habe da, wir haben so einen Austausch gemacht. Ich habe handwerkliche Sachen da gemacht, bin ja gelernter ursprünglich Installateur und habe ja da so ein paar Sachen gerichtet und habe dann da so ein Gästezimmer bekommen und die hat dann schön ayurvedisch gekocht und ja, und wir waren dann auch wandern und dies und jenes und was gar nicht so mein Ding ist, also das Wandern meine ich, und aber das war so ein schönes Programm, hart, aber das war im letzten Jahr, wo ich auch so auf Zuckerentzug war, wo ich so mit dem Darm so lange krank war. Und dann mal wirklich so 8 Wochen komplett keinen raffinierten Zucker zu mir genommen habe, ne? Und so eine ayurvedische Küche, das ist schon was sehr Tolles. Lecker. Ja, nee, es ist wirklich lecker. Es macht auch Spaß, so dazu zu gucken und dann auch so mitzumachen. Ich konnte es jetzt zwar noch nicht dazu bewegen, dass wir da mal so eine Sendung machen, aber wir zwei kennen uns ja auch schon zig Jahre und jetzt hat es endlich mal geklappt. Manchmal ist das so. Ja. Und ja, das würde ich schon spannend finden. Und das würde ich auch so auch mit so einer Videoaufzeichnung machen. Also ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Die hat auch eine schöne Küche. Schöne große Küche und das Schöne ist dort, ich denke da, wenn ich bei der da in der Küche bin, denke ich immer, ich habe das Licht angelassen. Also die hat so ein leichtes Dach so, also nicht dolle schräge und da, die sind ja clever da. Und dann sind da zwei Dachziegel, einmal einer rechts, einer links, aus Glas. Was meinst du, was da für Licht drin ist? Da brauchst du keine Lampe anzumachen. Weißt du, wir hier in Deutschland, wir legen uns hier, was weiß ich, da noch eine Lampe hin und da noch eine Steckdose und da noch was, und die da, wir machen eben 2 Glasziegel rein, ne? Und das ist so. Ja. Und das könnte ich mir da so richtig gut vorstellen, dass man da so ein Küchenstudio macht, weil eins, es ist das letzte Sendung im letzten Jahr, haben wir ja dann auch auf Gomera gemacht, zum Thema manisch Depressionen, und das Gute war dort, dass der AJ ja auch Musiker ist und noch seine Sängerin eingeladen hat und noch einen Gitarristen, und die dann zwischendrin auch gleich Musik gemacht haben, live Handmusik, und mir dann so rausgerutscht bin, ja, heute hier live in der Küche, aus dem Küchenstudio, also das Küchenstudio mal anders, ne? Ja, Heike, du bist in Frankreich, du machst sehr viel im Internet. Was machst du da so alles? dass die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen, wer du bist, was du machst.
Ja, ich mache Coaching und Mentoring für Hochsensible. Und diese Hochsensiblen kommen sehr oft aus toxischem Elternhaus. Mhm. Und dieses toxische Elternhaus, das wollen ja viele, wollen sich so nicht labeln lassen oder auch nicht, ich komme aus einem narzisstischen Elternhaus. Was wäre, wenn wir das einfach übersetzen mit aus einem tyrannischen Elternhaus, wo du dich als Kind nicht entfalten konntest? Und Hochsensible gibt es ja unterschiedliche, welche, die so eine genetische Disposition haben, wo auch die Vorgänge im Körper etwas anders sind, und ich spreche hier über den hochsensiblen Teil oder über die hochsensiblen Menschen, die eben aus toxischen Elternhäusern kommen oder aus tyrannischen, weil denen ja gar nichts anderes übrig geblieben ist, als die Sinne immer mehr und mehr und mehr zu trainieren, um der nächsten Katastrophe ganz schnell aus dem Weg zu gehen. Und es war ja letztendlich nichts anderes, als das eigene Überleben zu schützen oder zu retten, bevor das nächste Donnerwetter kommt und es wieder ein paar Klatscher auf den Popo oder ins Gesicht oder, naja, irgendwelche Strafen oder nicht gesehen werden oder sowas als Folge hatte.
Ich meine, wie gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile. Das ist ja unser Thema heute, ist ja Selbstermächtigung, Selbstbewusstsein stärken bei Hochsensibilität. Das ist unser Hauptthema. Aber du machst ja auch noch so viel anderes, ne? Oder andere Thematiken.
Ja, andere Thematiken auch. Also ich mache auch noch so Work-Life-Balance, wo es dann um Training geht.
Was ist denn Work-Life-Balance? Also für die so wie ich jetzt nicht so mit dem Englischen richtig sind.
Ja, das ist, wenn du einfach deinen Fokus zu sehr auf den Job legst und überhaupt gar keine Freizeit mehr hast. Oder wenn du Freizeit hast, dich auch immer mit dem Job beschäftigst. Das heißt, es keine Abwechslung mehr gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Und dass wir da wie auf einer Schaukel, ne, mal angespannt, mal entspannt sind, dass wir das wieder hinkriegen und es überhaupt erst bemerken. Und das kommt ja auch oft daher, dass man im Elternhaus getrieben wird und sich nur noch durch Leistung definiert.
Ne?
Ein bisschen gesprochen. Und dadurch gibst du dich im Job so voll rein, sagen wir mal 80%, 85%, 90% Kapazität, dass du gar nicht mehr merkst, ich kann gar nicht mehr abschalten. Und es lutscht den Körper natürlich total aus. Und irgendwann bist du dann halt verbrannt.
Dieser Burnout.
Genau.
Ah, und das nennt sich Work?
Life Balance.
Work-Life. Ja, es ist immer so. Also ich selber bin des Englischen ja nicht so mächtig, weil ich durfte in der Schule kein Englisch lernen, weil ich in Russisch nur eine 3 hatte. Also ich bin ja aus den neuen Bundesländern und bei uns war ja Russisch ein Hauptfach. Und das war so eine Sprache, die mich nicht wirklich interessiert hat. Und mein Vater war da der Meinung, ich darf kein Englisch lernen, weil ich soll erstmal in das eine richtig können und dann kann ich das nächste machen. Seine Ansicht gewesen, ich fand's doof. Führt auch keinen Weg hin, ich wäre auch heimlich dahin gegangen, aber selbst zu DDR-Zeiten war das schon eine versicherungstechnische Geschichte, wo meine Lehrerin sagte, Thomas, ehrenwert, aber das können wir nicht machen. Ne? Also und ich habe es nie geschafft. Also ich wollte dann so nach der Wende, habe ich gedacht, Mensch, jetzt kannst du noch mal Englisch lernen, aber irgendwie war für mich die Öffnung der Grenze, der Fall der Mauer, wie eine komplett neue Spielwiese. Das war so. Ich hatte mit dem Leben zu tun, als mich da auf die Schulbank nochmal zu setzen und Englisch zu lernen. Ne? Also ich verstehe viel, aber sprechen bin mir auch immer so ein bisschen unsicher. Das ist ja immer noch so das Nächste. Ne? Wenn ich so auch so mit dem Spanischen oder Gomerianischen, das ist ja nochmal so ein bisschen anders, wenn Menschen dabei sind, die nicht lachen, wenn man vielleicht mal was verkehrt ausspricht, dann funktioniert das super. Es ist auch so, ich lerne, Als Kind Slowakisch konnte ich sehr gut. Wir hatten slowakische Freunde. Ich war mal 4 Wochen da, dann kamen meine Eltern nach. Also insgesamt war ich 6 Wochen da. Du hast gedacht, ich bin von da, ne? Also das, also es ist schon, ich brauche da Zeit, ich brauche da Ruhe und ich brauche da auch Menschen, mit denen ich da kommuniziere, die auch meine Sprache verstehen. Klar gibt es diese Dolmetscher-Programme da, was weiß ich, das funktioniert wunderbar. Das Problem ist halt einfach nur, das ist gerade in so den südlichen Ländern ist es dann so, dass die, wenn du dann so korrekt Deutsch da irgendwo was in Deutsch eingibst, dann kommt da irgendwas raus, was die gar nicht verstehen. Also dieses umgangssprachliche, und Gomera ist hier nun wirklich so, Teneriffa nochmal weg und dann ist das so eine kleine Insel, das ist so quasi gesagt wie irgendein Dorf irgendwo in den Bergen, ja, wo die ihre Sprache da sprechen und die normalen Zusammenhänge, die wir so kommunizieren, das beherrschen die gar nicht. Ja, was jetzt nicht schlimm ist, aber es ist halt fürs Übersetzen, du gibst dir da Mühe und dann funktioniert das nicht, ne? Also wie gesagt, mit dem Englischen.
Darf ich mal kurz einhaken? Du hattest ja gerade gesagt, dass dein Vater gesagt hat, wenn du das Russisch nicht komplett kannst, dann kannst du auch nichts anderes lernen. Und da geht es nämlich schon los, weil das ist nichts anderes als eine Meinung.
Ja, klar.
Und da kaufen wir uns nämlich oft ein und da denken wir, weil unsere Eltern irgendwann mal gesagt haben, weil die ja unsere Vorbilder sind und wir als Kinder natürlich glauben, das, was die sagen, ist immer die Wahrheit, dann haben wir eine Schranke im Kopf und denken, das geht nicht. Und du hast das Gegenteil bewiesen.
Er hat nicht gesagt, ich durfte nicht. Also der hat mir das schon zugetraut. Der hat mir das schon zugetraut, also keine Frage. Ja, also dieser Besuch in der Slowakei damals, der war ja wesentlich früher. Da wusste er ja, dass ich das kann. Aber das war sein Prinzip.
Ja.
Das eine richtig und dann darfst du das andere.
Aber so wurde uns das allen beigebracht und denen auch, ne? Und das verhindert halt bei vielen, dass auch wieder Potenzial entfaltet wird, weil es einfach heißt, so muss es gehen, du darfst nicht anders.
Das ja, aber uns ja auch schon. Ich finde das schlimm und Gott sei Dank hab ich dann irgendwann mal auch zu meiner Partnerin damals gesagt, dass ich das mit unserem Kind nicht so möchte. Ja, und das Spannende ist immer, wenn die Leute dann damals gefragt haben, nach wem kommt denn die Lisa? Na, ich sagte, ja, die ist so ein Mischmasch halt, ne? Sie hat das Beste von ihrer Mutter bekommen, sie hat das Beste von ihrem Vater bekommen und ein Drittel hat sie sich selbst erarbeitet. Und das finde ich sehr wichtig. Dass Kinder auch, dass man, wenn man was weitergibt, klar, früher war das so, das habe ich zu Hause gelernt, so wird das weitergeführt. So. Mhm. Aber wenn es dich anstinkt und du veränderst nichts, dann ist es in 300 Jahren immer noch so. Ja, und da muss ich sagen, ich bin auch sehr stolz, oder wir sind sehr stolz auf unsere Tochter, die jetzt ja auch 34 wird, wir jetzt letztes Jahr dann, Ende vorletzten Jahres dann auch ein wunderschönes Enkelkind bekommen haben, auch noch mit einem schönen deutschen Namen, Ida. Und da haben wir, also die ist auch oft auf die Fresse gefallen, aber das gehört einfach dazu als Kind. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass man Kinder auch beobachten sollte und einfach vielleicht auch mal, auch selbst wenn man es nicht versteht, einfach mal machen lässt. Und dann nur als Elternteil einfach nur beobachtet, dass das nicht ganz entgleitet. Und dann zwischendrin sagt, Mensch, ne, so, aber nicht so. Verbote finde ich da, Maßregeln finde ich da nicht angebracht, ich persönlich.
Eher Fragen stellen,
dass genau, sie dann
selber
genau
draufkommen, ne? Fragen stellen.
Fragen stellen und was bewegt dich da? Und das hätte ich mir früher als Kind auch gewünscht. Und ich meine, in der Schule war das ja auch nicht anders. Oder es wurde mir ja eigentlich auch zum Beispiel mit Musik schon suggeriert, Du kannst nicht singen, das konnte dein Vater schon nicht. Ach, dann kann ich das nicht. Und es war für mich immer, Musik war für mich immer ein Grauel, also Musikunterricht. Wenn der Name Thomas Rettig schon aufgerufen wurde, Leistungskontrolle, da lachte schon mal die ganze Klasse. Yeah. Da musste ich von hinten, ich habe mir bewusst nach hinten gesetzt, musste ich so wie Störtebecker so an allen vorbei und dann stand ich da vorne und habe dann so einen Deal mit meinem Musiklehrer gemacht, nachdem der wirklich sämtliche Instrumente probiert, der hat wirklich alles probiert. Da habe ich gesagt, darf ich das als die Dicht aufsagen mit Betonung, weil das kann ich. Da habe ich immer eine 3 bekommen, weil den Text kannte ich auswendig und habe das auch schön so wie so ein vorgetragen, wie so ein Gedicht oder eine Poesie oder wie auch immer, ja. Also schon mit Händen und Füßen und das war schon spannend. Und habe ich eben immer eine 3 gekriegt, aber auch so ein Instrument, ne? Nee, kannst du ja eh nicht spielen, da hast ja eh keinen Rhythmus, ne? Aber ich habe vor ein paar Jahren so irgendwie angefangen, mir so Trommeln zu besorgen und dies und jenes macht riesen Spaß. Ne? Und ich habe auch eine Handpan, was mich total zum Beispiel beruhigt. Ja, was noch so der Traum ist jetzt, da muss ich aber noch ein bisschen sparen, ist so mein Lieblingsinstrument ist ein Gong.
Oh, ja. Das ist auch eine ganz große, ne?
Ja, also ich möchte schon einen haben mit mindestens 90 cm Durchmesser. Und das ist zum Beispiel für mich was, wo ich einfach sage, das beruhigt mich, da komme ich in Sphären rein. Hätte ich vorher nie gedacht, aber ich habe es dann einfach irgendwann mal gemacht. Klar lachen viele, ja, du kannst eine Melodie nicht halten und dies und jenes, das ist scheißegal. Das ist doch, aber es ist doch schön, es ist wichtig, ne? Aber eben immer diese Grenzen, ne? Das kannst du nicht. Und es war schon so, es war auch, also die ganzen Kunstbereiche, auch Zeichnen, ne? Also Zeichenunterricht. Die hat da immer irgendwelche Kastenköpfe gesehen. Ich sage, das ist doch kein Kastenkopf. Ich sage, das ist vielleicht oval, aber.
Kein Kastenkopf.
Ja, und wie du schon sagst, das ist, du wirst maßgeregelt, du wirst, das kannst du nicht oder das liegt dir nicht und es ist doch Quatsch. Diese Bewertung.
Das ist nur eine Meinung.
Ja, aber das weißt du da als Kind nicht.
Ja.
Du ärgerst dich.
Ja.
Aber, aber da finde ich schon, als so ein Lehrer ist ja dann auch so ein Schutzbefohlener, dass der da anders ausgebildet werden müsste und sollte.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, das mit dem Zeichnen, das hat sich dann auch mal in der Klinik erübrigt, bei einer Kunsttherapeutin. Ja, und jeder hatte Angst, da so einen Baum zu malen, weil die wollte jetzt schon nicht einen Baum, wo unten abgehackt ist, die wollte schon, sagt sie, gehen Sie mal raus, da sind die Wurzeln. Sagt sie, sie können alle malen. So als Kind konnten die, sagt sie so als Kind, ne? Sie können sich noch dran erinnern? Und alle nickten. Und sagte, ja, da haben sie schön gemalt. Hast dich zurückerinnert? Ja. Die Oma fand's gut, die Mama fand's gut, der Papa, die Tante, der Onkel. Ja, so, weißt du, so, alle nickten so. Nee, das hat die ganz clever gemacht. Und, also, die hat das umgedreht, wieder, ne? Und sagte, so, und dann ist eins passiert. Und jeder überlegte, sie sind in die Schule gekommen. Ja. Und was ist da passiert? Und alle so ein Gesicht. Und dann sagt die, da sind sie bewertet oder entwertet worden.
Ganz genau. Ganz genau.
Und
auch ist, das ist nichts weiter als eine Meinung. Nur das wissen wir halt als Kind nicht, ne?
Nee, und das ist, wenn wir da dann zu unserem Thema kommen, du bist ja da quasi als Kind verloren. Wenn deine Eltern so agieren, das Ganze oder das Ganze nicht oder das machst du oder das machst du nicht und dann kommst du in die Schule und die machen das genauso, bist du doch auf verlorenen Posten, finde ich. Ja.
Und die Eltern machen halt das nach, ne, was ihnen als Kind widerfahren ist, das übernehmen die, ohne es zu hinterfragen Und die haben sich ja teilweise auch gar nicht ausprobiert, als dass sie eine andere Erfahrung gemacht hätten. Weil wenn sie eine andere Erfahrung gemacht hätten, hätten sie die ja wieder ans Kind weitergeben können.
Gut, ich
Und
sag mal
bauen sich
so,
die Gefängnisse.
ich sag mal so, wir sind ja jetzt, wir beide, wir sind ja so in unserem Alter, wenn man da zurückrechnet, wann unsere Eltern Eltern geworden sind, das ist ja auch nur schon eine ganze, ganze Weile her. Ja, da gab es ja noch gar nicht so die Möglichkeiten wie so Computer oder was weiß ich, oder da gab es ein Buch über Aufklärung oder was weiß ich, oder ne, da gab es ja nicht sowas. Also heute finde ich es teilweise ein bisschen übertrieben. Wir sehen ja, was hier gerade so abgeht. Ja, wenn du der Meinung bist, heute du willst jetzt Frau sein, dann bist du heute Frau. Und wenn du morgen der Meinung bist, du willst Mann sein, bist du Mann. Und ich habe jetzt gelesen, ja, auch Männer können schwanger werden. Also das ist nochmal so ein Thema. Das kommt wohl offiziell vom Gesundheitsministerium. Also weiß ich nicht, da habe ich jetzt irgendwas. Das ist mir ein bisschen zu viel schräge Freiheit.
Für mich ist das ganz schön schräg, genau. Für mich ist das ganz schön schräg. Schräg. Ich habe gerade noch ein Wort überlegt und schräg trifft es am besten. Für mich ist das total schräg. Ich kann damit gar nichts anfangen und es lenkt von Dingen ab, die tatsächlich zu bewältigen wären. Dann wird der Fokus
Ja.
halt dahin geschickt, dass die Leute über irgendetwas reden, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Wenn, ne, also kann sich ja jeder ein Schild umhängen, wie er angesprochen werden will, und dann ist das Thema erledigt. Da muss ich ja nicht den ganzen Beamtenapparat und alles umschreiben. Das kostet wieder Stunden an Arbeit und ist der Fokus eigentlich auf eine völlig andere Geschichte. Aber ich glaube, wir haben derzeit andere Hausaufgaben zu machen.
Definitiv. Und also ich gendere auch nicht aus nicht Respekt vor meinem Gegenüber, sondern weil in meinem Verständnis, in dem, was ich gelernt habe, bin heute 54, was ich gelernt habe, gibt es Mann, gibt es Frau. Ich kenne genügend Gender. Also Menschen, die im verkehrten Körper sind, die, was heißt dann halt im Gendern, wir haben früher gesagt, wir sie umoperieren lassen. Und ich glaube, das ist auch das, was es ursprünglich mal war. Ich kann es mir jetzt zwar jetzt, ich verstehe, was die mir sagen, ne? Thomas, ich bin im verkehrten Körper. Ich kann als Mann nicht leben oder ich kann als Frau nicht leben. Ich will das andere Geschlecht sein. Ja, wenn das so ist, soll die Gemeinschaft das auch bezahlen, dass es den Menschen gut geht. Und dann sind, glaube ich, 95% der Menschen, denen es so geht, glücklich. Alles andere, diese 5%, das ist der Quatsch, der ja, wie du gerade schon sagst, wo Beamtenapparate von Steuergeldern bezahlt werden, um irgendwie da, was weiß ich. Also ich gendere nicht, also mache ich nicht. Weil, wie gesagt, du musst dich ja also es kann ja sein, dass du im verkehrten Körper, dass du dich so fühlst. Das scheint
Ja,
ich.
aber das ist, meiner Meinung nach ist das Privatsache. Also da muss ja nicht der ganze Staat sich umorientieren, wenn ich
Nein,
jetzt
nein.
sage, ich will jetzt keine Leberknödel mehr, sondern ich mag jetzt nur noch Blumenkohl. Deswegen halte ich ja nicht den ganzen Staatsapparat auf, ne?
Nee, wie gesagt, diese normalen Menschen, die machen wirklich auch eine Prozedur durch, ehe die sich da, ehe das die Krankenkasse bezahlt. Ja, diese Operation und diese Hormone und dies und jenes, das ist schon ein harter Job, den die da machen müssen, aber dieses Gendern, was jetzt hier vonstatten geht, da geht es ja gar nicht um eine Operation. Da geht es da einfach nur, ich bin, will heute Hänschen sein und morgen Gretel und übermorgen bin ich Kühlschrank. Ja,
Genau.
also ich habe da letztens so einen Bericht gesehen, das finde ich echt, das ist alles
Schräg.
richtig schräg. Das Mädel war 17, will aber eigentlich ein Junge sein und fühlt sich als 12-Jähriger und möchte Fuchs sein. Wo ich einfach
Das
sage,
habe ich auch gesehen. Ich dachte, um Gottes Willen, was kommt jetzt noch?
also,
Also ich glaube, die haben alle keine Wurzeln mehr und wissen überhaupt nicht mehr, die kennen sich nicht mehr aus. Vielleicht ist das schon ein Opfer dessen, dass die Work-Life-Balance bei den Eltern nicht gepasst haben und die sich so auf ihren Beruf fokussiert haben, dass sie gar nicht mehr mitkriegt, was mit dem Kind passiert. Und dass sich, weil sie es nicht auskennt, lustige Ideen hat, als Fuchs rumzulaufen, naja.
Ich schätze mal eher, also das ist so meins, wo ich jetzt so mal drüber nachgedacht habe, so die ganzen so Zeichentrickfilme, Mangas und so ein Scheiß halt, ne, wo dann so ein Fuchs ist und es ist doch komplett realitätsfremd.
Ja.
Auch schon alleine die ganzen Emojis hier, wenn du hier bei, ne, wenn du hier mit dem Handy dattelst oder irgend sowas, ne, da kann man doch schreiben. Also ich jetzt so in meinem Alter, ich muss dann erstmal wirklich gucken hier. Und dann schreibe ich mal meine Tochter an, du, was ist denn jetzt die Fratze hier? Der Papi, das ist doch das und das. Oder die schreibt mir, Papi, warum schickst du mir das? Der lacht doch. Ja, aber das ist doch das und das. Weißt du? Und ich denke, Leute, können wir jetzt nicht einfach mal kommunizieren? Können wir nicht einfach mal schreiben?
Ja.
Ja, nee, also ich frage ab und zu mal nach, wenn du so eine englischen Ausdrücke, weil ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der mit Probleme hat, das zu ident oder zu verstehen, was das ist. Und das hatte ich dir, glaube ich, auch vor 2 Jahren schon mal gesagt, dass es ja auch nochmal so Ost-West-Geschichte ist. Ich finde ja auch so Coaches aus meiner Erfahrung schießen so wie Pilze aus dem Boden. Deswegen weiß ich nicht, sollte man vielleicht langsam mal einen anderen Begriff finden, irgendwie. Jeder ist Coach.
Ja, also ich benutze ab und zu auch das Wort Mentoring, aber mir ist das ja noch ein bisschen eine andere Geschichte, wo es jetzt wirklich intensiver und in die Tiefe gegangen ist. Ich bin ja im Dezember 21 bin ich von Hamburg weggezogen und weil ich nicht wusste, wohin, dachte ich, ich gehe erst mal zu meinen Eltern zurück. Und dann war ich bei meinen Eltern und die sind, also ich werde im Dezember jetzt 60
Boah!
und meine
Wo
Eltern
feiern wir?
sind
Wo
bei.
feiern wir?
Vielleicht auf Gomera, wir schauen mal.
Ja.
Und meine Eltern sind beide hochgradig toxisch. Und bis dahin, weil ich ja mit 20 ausgezogen bin und meine Mama immer nur, was weiß ich, oder meine Eltern immer nur zwei, dreimal im Jahr gesehen haben, hatte ich da einiges aus dem Auge verloren. Unsere Mutter, also ich habe noch einen Bruder, die hat sich uns immer als Opfer verkauft. Und jetzt, wo ich dann, sagen wir mal, 7, 8 Monate oder 9 Monate fast da war, habe ich einen völlig anderen Eindruck bekommen und habe gemerkt, dass beide Eltern hochgradig toxisch, tyrannisch, narzisstisch, wie man auch immer das nennen will, sind. Und die haben tatsächlich probiert, mich in meinem hohen Alter weiter zu behandeln, wie ein Kind, mir die Heizung abzudrehen, mir das Badewasser abzudrehen, mir den Stecker vom Rechner aus dem Ding rauszuziehen, mir zu sagen, ich daddel hier nur am Rechner rum. Und das sind noch die harmlosen Sachen. Die anderen mag ich gar nicht erzählen. Also mein Vater ist auch körperlich auf mich losgegangen, dass ich echt gedacht habe, meine Fresse, was ist denn hier los? Und ich habe halt gemerkt, wie mein Körper auch reagiert hat. Wenn ich, also wir haben im Keller unten, das ist ein Schlafzimmer und ein Bad. Da war ich da unten, hatte meine ganzen Sachen da, die ich nicht verkauft habe, mitgenommen. Und ich habe halt gemerkt, sobald ich die Schritte auf der Treppe höre, dass ein Elternteil runterkommt, ist mein ganzes System auf Alarm. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Was ist das denn? Und ich hatte ganz wenig Erinnerung an meine Kindheit. Ganz wenig.
Ah ja, Verdrängung?
Ja, heute ist mir schon klar, warum. Und ich habe mich von einer völlig anderen Seite kennengelernt und meine Eltern auch, wo ich echt gesagt habe, mein lieber Scholli, das ist echt krass. Und in meinen Coachings war es immer schon so, dass ich Menschen hatte als Klienten, die ein toxisches Umfeld hatten, sei es jetzt der Arbeitgeber, sei es der Lebenspartner oder sei es die Eltern. Und da dachte ich, das kann doch irgendwie kein Zufall sein. Also irgendetwas muss dieses, dass du jetzt hier 9 Monate wirklich die Hölle auf Erden hast, muss dieses doch haben. Nutze dieses Wissen, geh da immer tiefer rein und immer tiefer rein. Und glaub mir, da waren Stunden, wo ich echt gedacht habe, ich werde wahnsinnig. Also das sind wirklich ganz, ganz krasse Dinge passiert, sodass eine völlige Realitätsverschiebung auf deren Ebene ist. Also meine Mutter hat den Spleen, wenn man nicht so ist wie sie, dann ist man gegen sie. Und sie hat halt ein absolutes Aufmerksamkeitsdefizit. Das heißt, in dem Moment, oder sie möchte gern Aufmerksamkeit haben, und wenn sie die nicht kriegt, dann wird sie halt garstig. Die ist eins von 10 Kindern und ist die ist 44 geboren und durfte dann nicht bei den Eltern wohnen, weil das einfach zu viel Kinder war. Die war bei der Großmutter. Die Großmutter war hochdiszipliniert und bei ihr konntest du dich natürlich nur deine Liebe, deine Freude und das Erkaufen, indem du diszipliniert all das, ohne es zu hinterfragen, genauso gemacht hast wie sie. Und so ist sie geprägt. Und jeder, der eine andere Meinung hat, und ich war schon immer ein bisschen anders, der ist dann gegen sie. Ne? So gab es zum Beispiel eine Situation, habe ich mir so eine uralte Tischdecke von der Urgroßmutter geholt und habe die auf meinen Tisch hingelegt. Und die war so handgestickt dann auch noch. Und da war ein kleines Loch drin. Und nein, die Tischdecke muss weg, du musst jetzt die andere nehmen, die glänzt. Da sage ich, ich möchte aber die. Ja, nee, aber die andere ist doch schön. Da sage ich, ich möchte die, ich habe mir genau die ausgesucht. Ja, aber jetzt nimm doch die andere. Und das sind nur so winzige Pillepalle-Dinge. Und wenn du das halt den ganzen Tag hörst, dass alles, was du machst, so nicht richtig ist, du denkst am Schluss, du hast einen Vogel und du traust dich gar nichts mehr machen. Und das war natürlich was ich überhaupt nicht erwartet habe. Also bin ich da immer tiefer reingegangen und tiefer. Und habe natürlich auch ein bisschen so in meiner Biografie geforscht und auch Bilder von mir als Kind angeguckt, wo man eigentlich, wenn man die Bilder anguckt, das sieht man ein Kind, das hochsensibel ist. Hochsensibel, schon ganz, ganz viel ja wahrnimmt. Und wenn meine Eltern haben, ja.
Woran erkennt man das auf dem Bild?
Du siehst es, wenn du das Kind anguckst, du siehst das. Du siehst das. Das ist ganz feine, ein ganz feiner Blick. Du spürst die Energie.
Ah, okay.
Du spürst die Energie. Also dieses Kind ist einfach quasi Liebe pur und freundlich, also Liebe pur, freundlich und hat überhaupt nichts Böses im Sinn. Und das ist auch, also ich habe ja noch lange Zeit massiert und dann haben viele Menschen gesagt, das ist unfassbar. Wenn du mich berührst, man merkt, du hast überhaupt keine Wertung. Du nimmst mich genauso, wie ich bin. Und dieses angenommen Sein, genauso und auch ohne irgendetwas zu wollen, zu sagen, ich will dich in die Richtung oder in die Richtung oder in die Richtung schieben,
Das
zeigt es auch schon, ne? Dass man eben nichts, gar nichts manipulieren will. Und mir ist dann natürlich auch aufgefallen, dass oft jetzt im Erwachsenenleben, wenn ich gefragt wurde, willst du lieber das oder das, dass ich dann denke, ja, was will ich eigentlich lieber? Dass ich es nicht wusste, dass ich gesagt habe, ich probiere jetzt mal das aus, dann werde ich schon sehen und dann probiere ich das andere. Und wenn du da natürlich reingehst, ist es so, dass du als Kind, wenn du gehorsam bist, hast du gar nicht die Wahl, sondern da heißt es, du machst das und daher kennst du es nicht, eine Wahl zu haben. Hm. Und deswegen kannst du es auch als Erwachsener nicht.
Okay.
Ja, und du wirst natürlich, weil alles, was du machst, irgendwelche Konsequenzen hat, weil du letztendlich kannst du es deinen Eltern nie recht machen. Du kannst es nicht, egal was du machst, es ist immer falsch. Und eben dann Donnerwetter oder sonst was kommt, prägst du deine Sinne immer mehr aus, du wirst immer feinsinniger. Das heißt, du hörst schon am Schritt, wie ist der Schritt? Ist der entspannt oder ist der nicht entspannt? Wie wird die Türe aufgemacht? Ist die entspannt, ist die nicht entspannt? Kommt jetzt ein Donnerwetter, kommt kein Donnerwetter? Du merkst es, wenn du die beobachtest. Alles, du weißt es ganz genau voraus. Und das ist halt einfach eine unglaubliche Fähigkeit. Und als Kind, wenn du erkennst, dass das, was Mama und Papa dir vorspielen, nicht stimmt, und du legst da Widerspruch ein oder sprichst dagegen oder sagst, was du siehst, dann heißt es, geh in dein Zimmer, gespielt und sei ruhig. Und dieses dich ausdrücken mit dem, was du wahrnimmst, das wird dir natürlich abgewöhnt. Und so ist es dann später auch, dass du quasi deine Fähigkeiten, die du ja hast und wie notwendig und wichtig wären diese Fähigkeiten jetzt in der Situation, die wir haben, hast du auch immer Angst vor, du wirst ins Zimmer gestickt, darfst nicht mehr sprechen und deswegen fährst du diese Fähigkeiten runter, aus Angst vor, du kriegst wieder Schuld, du musst dich schämen, bla bla bla, oder du kriegst Strafe. Und deswegen zeigen so viele Menschen ihre krassen Fähigkeiten nicht. Und die nehmen so viel wahr Und aus der Gewohnheit heraus machst du das, was du wahrnimmst, falsch, anstatt dass du deinem Impuls traust. Und das habe ich halt beim Coaching vielmals gemerkt, dass diese Fähigkeit negiert oder irgendwo ins Regal gepackt haben, aber nicht mehr gelebt haben. Und wenn du, es gibt eine Möglichkeit, wie du deinen Körper fragen kannst, wenn du Lügen wahrnimmst, dass er das merkt oder so, ne? Und sowas kann man lernen.
Ich habe das jetzt sehr gut nachvollziehen können, vieles auch. Ja, Sinne schärfen, fein. Ich merke aber eine Veränderung in der Gesellschaft momentan. Speziell ist mir das auf Gomera eingefallen. Aufgefallen, weil da ist ja schon ein gewisses Klientel, was dorthin kommt, was auch sehr speziell ist, auf eine spezielle Insel. Die Insel ist auch sehr speziell, muss ich schon sagen. Warst du schon mal da?
Ja, ich war
Ja,
schon auf Gomera.
du warst schon auf Gomera.
In den 80ern, das ist schon lange her, aber ich war schon mal da.
80er ist jetzt 20 Jahre her. Ja, gut, da warst du schon im Alter. Hast du auch
14.
die. Hast du da, hast du da auch dieses Energetische gespürt, dieses Kraftvolle, dieser Vulkan, dieses Vulkangesteins? Ist dir das damals schon so aufgefallen? Also ich muss sagen, ich wusste vorher nicht. Ich habe zwar den Begriff energetisch schon mal gehört gehabt, habe mich da auch mal belesen, aber ich wusste nie, was es ist. Da habe ich sie gespürt.
Das ist eine starke Erdverbundenheit, ne, die man da spürt. Also das ist mir so aufgefallen und auch ein großer Drang nach Freiheit. Und der große Drang nach Freiheit, der ist natürlich dort. Ja, als würdest du einen riesengroßen Rucksack wegschmeißen und wissen, so, jetzt kann ich loslegen. Ja, also nicht ein Drang, weil du unterdrückt wirst, sondern weil du merkst, jetzt kann ich es da leben. Da ist nicht so viel. Das ist wie hier, wenn ich in die Schweiz fahre, wenn ich durch St. Gallen fahre, dann habe ich immer das Gefühl, ich schmeiße einen Rucksack weg. Und es gibt da irgendwelche
Okay.
Leylines, das kann ich jetzt gar nicht so genau erklären, aber die Leylines haben auch eine bestimmte Frequenz. Und da merkst du irgendwo, da ist eine andere Energie. Da bist du, ja. Ich fange dann immer auf meinem Sitz an zu hobbeln und mache Musik, drehe die volle Lotte auf und es ist wie wenn ich einen Rucksack wegwerfe. Es ist eine ganz andere Energie.
Okay.
Und Vulkanerde erdet ja total.
Ja, und da habe ich das erste Mal so gespürt und man braucht auch so, also schon so 3, 4 Tage, manchmal eine Woche, um da überhaupt erstmal anzukommen, körperlich auch. Ja, also das ist echt schon, das sollte man auch nicht negieren. Und das ist natürlich, da kommt natürlich auch ein, sag ich mal, ein Klientel hin und da habe ich festgestellt, also ich kann wohl schon erkennen oder spüren, wie so ein Mensch tickt. Da kann ich es ganz schlecht. Weil sehr viele Menschen sind mir dort begegnet, die spirituell der Meinung sind, sie sind spirituell unterwegs, sind, weiß ich nicht, was alles Positives. Aber hintenrum hast du ein Messer im Rücken, wenn du dich umdrehst. Also ich habe mal bei einer Psychotherapie, da hat die so Bilder gezeigt, da ging es so um Mimik, Gestik und so weiter. Und dann ploppte da mal so ein Bild auf und ich habe mich sowas von erschrocken an dieser Leinwand. Ploppt da ein Bild auf. Ich habe mich so erschrocken und habe auch geschrien. Also wirklich, ich habe geschrien. Und alle zuckten zusammen. Was ist denn los? Und die Therapeutin dann auch, was ist denn los? Ich sage, boah. Da kam jetzt eine Erinnerung hoch. Da sagt sie, was denn? Also es war ein Büro, hast du da gesehen? Sehr eng. Ein Schreibtisch. Eine Dame saß dort in einem, ja, sage ich jetzt mal, männlichen Business-Outfit, so, also Jackett oder wie man das bei Frauen dann sagt, weißes Hemd und dann irgend so ein, was weiß ich, eine Fliege oder irgend so, was ist das, so sehr...
Tuch wahrscheinlich oder so.
Nee, das war schon so auf Manje trimmt. Und ich so, ich sag, ich würde aus diesem Raum immer rückwärts rausgehen. Mhm. Weil ich hätte Angst, sag ich, das kenne ich, das ist eine Situation bei einem Arbeitgeber mal gewesen, wo mir das immer wieder fahren ist, sag ich würde aus diesem Büro jetzt rückwärts rausgehen. Mhm. Weil sonst wüsste ich, dass ich ein Messer im Rücken habe. Weil das habe ich dort oft erfahren. Du kommst dorthin, begrüßen, oh, Thomas, schön, dass du da bist, bla bla bla. Und dann in einem Meeting, dann haben die dich fertig gemacht. Wie ausgewechselt diese Menschen? Also das kann ich schon. Aber da unten ist mir das aufgefallen, wo ich einfach denke, Leute, es ist alles schön und gut. Klar, es kommt ihr vielleicht jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, was ich so mal nicht mehr klar oder irgendwie was, ihr wollt da jetzt hin, aber reflektiert euch doch mal. Weil ich kann doch nicht erzählen, ich komme ohne Geld klar. Letztens hat mir einer erzählt, er ist aus dem System ausgestiegen. Ich sage, was für ein System denn? Aus dem Geldsystem. In dem gleichen Atemzug fragte er mich, ob ich mal ein bisschen Geld hätte, weil er würde sich auch gerne ein Eis kaufen. Also ich saß da gerade mit jemandem Eis gegessen. Ja. Ich meine, ich habe dem Geld gegeben, ja, aber habe erst hinterher drüber nachgedacht. Ich sage mal, das war einmal und nie wieder, weil da ist mir das erstmal bewusst geworden. Ich bin aus dem Geld und ist aber gerade aus Berlin gekommen. Ich sage, wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Also habe ich ihn nicht gefragt. Also das nächste Mal werde ich den das fragen, wie der denn da hingekommen ist von Berlin ohne Geld. Vielleicht wird er mir sagen, ja, das war sein letztes Geld.
Ja.
Das ist so. Und da hab ich so festgestellt, es ist auch so sehr narzisstisch. Also ich stelle das fest, dass die Menschen immer narzisstischer werden. Und die Hippies sind auch nicht mehr die Hippies, die es mal waren. Ja, so nach dem Motto, lass uns teilen, lass uns gemeinsam satt werden. Heute heißt das, klar, hier wird jeder satt, aber erst ich. Mhm. Das finde ich, damit, das ist eine Sache, womit ich überhaupt nicht klarkomme.
Ja, ich glaube, die C-Zeit hat ganz viel Narzissmus sichtbar gemacht. Ich habe mir teilweise den Spaß gemacht und bin bei LinkedIn in den Foren gegangen, wo die, oder halt hab irgendwelchen Diskussionen gefolgt. LinkedIn ist eine Business-Plattform für die, die das nicht kennen, wo Pro und Contra gegeneinander losgegangen sind. Und dann habe ich halt ab und zu mal meine Meinung dort reingegeben und dann kam halt gleich, und wenn du mir das nicht untermauern kannst und wenn du mir nicht die Statistik vorlegst, dann kann ich dir das nicht glauben und das ist ja alles nur Bullshit und du bist Supervisor und machst dies, das und jenes, als ob du irgendetwas davon verstehen kannst. Ich glaube dir das nicht. Und dann habe ich drunter geschrieben, damit kann ich gut leben, wenn du mir das nicht glaubst.
Mhm.
Damit war ich raus. Mhm. Weißt du, und das ist dieses, wenn die Leute einen persönlich angreifen und sagen, du hast den und den Job oder du, ganz toll, ich habe manchmal in der Früh ohne Kontaktlinsen geschrieben und dann hast halt schon den einen oder anderen Fehler drin, weil du den nicht siehst.
Mhm.
Und dann kommen so Sprüche, na lern du erstmal Grammatik oder lern du erstmal.
Das finde ich ganz schlimm.
Dann habe ich gesagt, ich kann meine Kontaktlinsen reinsetzen. Wie ist denn das mit deinem Verstand? Kannst du den auch abtunen? Ich kann mich ganz schnell abtunen. Ich tue die Kontaktlinsen rein. Aber wie ist denn das mit deinem Verstand oder mit deinem Intellekt? Und dann kamen noch ein paar so Dinge. Ich sage, das finde ich ein lustiges Spiel. Soll ich noch ein Schäufelchen und ein Eimer voll Sand reichen? Und dann ist meistens Ruhe. Weil mir nimmt keiner mehr die Butter vom Brot. Keiner mehr von diesen narzisstischen, toxischen, tyrannischen Menschen. Die ziehe ich in 5 Minuten aus. Die mache ich so nackig. Da ist sofort Schluss. Weil das ist einfach nur heiße Luft und mein Körper erkennt das mittlerweile ganz, ganz schnell. Nach 3 Wörtern weiß ich schon, was kommt und was das für ein Typ ist. Kann ich ganz schnell einordnen. Mhm. Ganz schnell. Und
aber,
ich lasse mir das auch nicht mehr gefallen.
Aber dir ist es auch aufgefallen, dass es die Welt...
Ne? Ganz krass in dieser Zeit, also gerade wie es dann um die Krankenhausgeschichte ging, ne? Und die nicht geimpft sind, die dürfen nicht im Krankenhaus, habe ich geschrieben, aber die Beiträge dürfen sie dann schon für die anderen bezahlen, oder?
Mhm.
Und ist eigentlich jemandem bekannt, gut, das ist jetzt ein Politikum, dass die Betten in den Keller geschoben wurden, damit die Quote sich verändert. Das hat gar nichts mit so oder so zu tun. Ne? Jedenfalls hat diese Zeit Narzissmus, toxische Menschen und tyrannische Menschen sehr sichtbar gemacht. Sehr, sehr sichtbar gemacht. Und deswegen sind halt auch immer mehr zu mir gekommen. Und in dem Moment, wenn du den Leuten tatsächlich die Fähigkeit, die Fähigkeiten sichtbar machst, die sie haben, oder zum Beispiel, es gibt, wenn du in einen Raum kommst, ne, so wie du gesagt hast, du bist dann in einen Raum gekommen, dann nimmst du etwas wahr. Und viele Menschen machen das, was sie da spüren, ich nenne das jetzt mal, dass wir es besser auseinanderhalten können, eine Emotion, die du wahrnimmst, machen das zu ihrem. Und dann fängt ein Denkprozess an. Und auf diesen Denkprozess hin kriegst du ein Gefühl, weil dieser Denkprozess schüttet bestimmte Hormone oder ein chemisches Cocktail in deinem Körper aus. Ne? Und danach hast du dann dein Gefühl oder deine Befindlichkeit. Jetzt in dem Moment, wo du merkst, zum Beispiel, sagen wir mal, du wärst jetzt ein Narzisst, würdest auf mich losgehen und ich würde mich richtig klein und mickrig fühlen, dann mache ich das, weil ich dein, du bist klein und deswegen scheißt du mich an, sage ich jetzt mal, weil ich das wahrnehme und zu meinem eigenen mache. Und in dem Moment, wenn ich sage, Wahrheit ist das, was ich da gerade wahrnehme, dieses ich fühle mich klein, ist das überhaupt meins? Und ich merke, nee, das ist gar nicht meins. Das ist das, was ich vom Thomas jetzt gerade spüre. Na, wir haben jetzt nur das Beispiel.
Ja, ja, klar.
Dann bin ich sofort wieder in meiner Energie. Und dann stelle ich mir noch vor, ich habe Wurzel in dem Boden und dann denke mir, unterschätze mich ruhig, das wird lustig. Ja. Wie ich es vorher gesagt habe. Und da muss ich gar nicht groß garstig werden, sondern ein Narzisst, ein toxischer Mensch, ein Mensch, der dich manipulieren will, der nimmt immer die Türe der Unsicherheit. Und in dem Moment, wenn du unsicher bist und er nur die kleinste Unsicherheit spürt, dann geht er da rein. Dann geht er da rein und dann ist richtig Alarm. Ne? Und deswegen musst du im besten Falle total klar sein. Und ich bin sehr klar und zeige ganz klar meine Grenzen auf. Und das, ne, das natürlich anderen Menschen beizubringen. Und wenn die mir dann erzählen, du, ich habe das letztes Mal so gemacht und das hat so toll funktioniert, der stand da, der wusste nicht mehr, was er sagen soll, weil das macht denen dann einfach keinen Spaß mehr. Das macht denen überhaupt keinen Spaß mehr, wenn die merken, du sagst, Freundchen, hier ist Stopp. Ne, ich spiele da nicht mit. Das heißt, es kommt ja immer darauf an, ob du reagierst oder ob du agierst. Und wichtig ist, wenn du von jemandem manipuliert bla 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 wirst, dass du agierst und nicht reagierst, weil dann hast du die Zügel in der Hand. Und in dem Moment, wo du dich permanent zum Opfer machst und sagst, weil der immer so böse ist und weil der la la la, in dem Moment nimmst du dir deine Kraft und deine Macht. Ne, weil du beharrst, und das ist das, man führt halt oft die Diskussionen, der andere ist böse und der ist der Narzisst und das ist der Lump. Und da sage ich, weißt du, in dem Moment, wenn du das machst, nimmst du dir selber deine Macht und gehst in die geschwächte Position.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Sache, die man erlernen muss, die man auch gesagt bekommen muss.
Ja.
Dass man sie lernen darf, sollte. Ja.
Ist ein bisschen Training, Übung erforderlich.
Training, ne? Und auch ein bisschen Mut, ne? Auch auf die Gefahr hin, dass es schief laufen kann, dass man sagt, ja, gut, aber ich habe es versucht.
Ja. Ich hatte ja im November oder Dezember die Idee, dass ich tatsächlich Sparrings mache.
Was ist das denn?
Wo ein Sparring, wo zwei Leute nebeneinander stehen und die das üben.
Also Sparrings, wie beim Boxen, Sparringspartner, jetzt okay.
Nur verbal, ne? Dass man
übt. Ja.
Also was passiert, wenn ich dem Anzen die Grenzen zeige? Weil es geht ja immer darum, du bist es als Kind gewöhnt, die Harmonie immer zu erhalten, auf deine Kosten. Und deswegen widersprichst du nicht, weil du denkst, wenn ich nicht widerspreche, dann kriege ich mein Lob und bin das liebe Kind. Und in dem Moment, wenn du halt widersprichst, dann bist du das eben nicht. Und darum geht es in einem Sparring, quasi das zu üben, dass es gar nicht schlimm ist, wenn du eine Grenze setzt, wenn du dem anderen zeigst, nee, also hier machen wir jetzt definitiv einen Cut. Ich sag dir, so spielen wir das Spiel nicht. Ich bestimme hier die Regeln. Und wenn du das dann merkst, dass du das gemacht hast, dass du Oberhand hattest, dass du gesagt hast, nein, so spielen wir das Spiel nicht, und es passiert gar nichts, dann traust du dich immer weiter, ne? Und das kann man ja immer steigern, dass man die Gespräche immer heftiger macht. Zum ersten Mal geht es ja darum, eben dieses festzustellen, wenn du in einen Raum kommst und du denkst, jetzt auf einmal ist es ruhig, die reden alle über mich. Und dann nimmst du das wahr, ne? Und dabei war gar nichts. Das ist ja alles nur ein Hirngespinst. Das ist nur ein Hirngespinst. Und da gibt es auch eine Aufgabe, die heißt, was möchtest du lieber denken als das, was du jetzt gerade denkst? Das ist eine Methode, die heißt Option-Methode. Und dann, ne, wenn du sagst, oh, ich fühle mich so klein und ich fühle mich so scheiße und ich fühle mich so matsch, was möchtest du denn lieber denken als das? Weil immer das, was du denkst, das weiß man vom Resonanzgesetz her. Und das Resonanzgesetz ist ja kein Geschwafel, sondern das ist ja Physik. Das ist jetzt kein ESO-Gelaber, sondern das ist einfach Physik. Das, was du rausschickst, das kommt wieder zurück. Das ist einfach so.
Das nennt man,
Und
ich glaube, von Einstein kommt das Resonanz.
genau. Und das ist Physik. Das ist nicht
Ja,
ESO-Dingens.
das wird immer
Ja,
gerne so,
mir ist es wirklich wichtig, dass bei all dem, was ich tue jetzt zum Beispiel, dass man wirklich merkt, die Lady hat die Füße auf dem Boden, die weiß genau, von was sie spricht. Die labert nicht irgendeinen Käse nach. Und ne, je nachdem, was du denkst, schickst du es raus und es kommt zurück. Wie wenn du jetzt deinen Radiosender auf einen anderen Radiosender stellst, da kommt ja auch was anderes, ne? Und so ist es. Und wenn ich von mir einfach weiß, ich bin großartig und vor allem, ich kenne meine Werte. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Narzisst oder der toxische oder Manipulator oder Tyrann merkt, du bist in deinen Werten verhandelbar und bist unsicher, dann ist das das Gleiche wie ein kleines Kind. Der geht immer wieder drüber, der geht immer wieder drüber. Und du musst ganz klar sagen, hier, guck mal, hier ist die Grenze. No. No way. Und wenn du ihn stehen lässt und du drehst dich um und gehst erstmal ins andere Zimmer. Wichtig ist halt einfach auch, völlig anders zu handeln, als der andere das kennt. Das haut ihn raus. Erstmal so ein kleiner, was?
Ja,
Was
schocken,
passiert
diese
hier?
Schocktherapie,
Ja, so
ja.
wie mein Vater zum Beispiel, ne? Also ich bin ganz schön pleatsch. Und dann sagt mein Vater immer zu mir, na, wenn du so gescheit bist, warum bist denn dann kein Arzt geworden? Dann habe ich ihn so angeguckt, dass sage ich, ja, Papa, stimmt. Warum bin ich kein Arzt geworden? Ne? Eigentlich wollte er mich triezen und wollte, dass ich mich rechtfertige und bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, Papa, stimmt. Warum bin ich kein Arzt geworden? Das ist eine gute Frage. Und schon ist das Spiel aus. Oder ich hab ein Live aufgenommen auf Facebook, wo ich auch über meinen toxischen Vater gesprochen habe und habe das meiner Mutter vorgespielt. Und sie sagt, boah, das war ja wirklich toll, das war richtig toll. Am nächsten Tag kommt sie und sagt, meinst du nicht, du hast ein bisschen doll aufgetragen und warst ein bisschen zu selbstbewusst? Also wenn ich dein Kunde wäre, das würde mir nicht gefallen. Da habe ich gesagt, Mama, weißt du, was das Gute daran ist? Du bist nicht mein Traumkunde. Das ist das Gute daran. Du bist gar nicht mein Traumkunde. Dich will ich gar nicht beeindrucken. Und zack, ist der Stecker außen. Und sie hat es jahrzehntelang geschafft mit diesen. Ja, glaubst du denn, dass die Leute das wollen? Hat sie es jahrzehntelang geschafft, mir den Stecker zu ziehen. Und das war für mich, du bist nicht mein Traumkunde. Das war mein Spruch, wo ich gesagt habe, das sagt nicht mehr.
Wir haben jetzt Nachrichten und wir hören uns gleich wieder. Ja,
Ja, weil
bis gleich, meine
es lag.
Liebe. Ciao, ciao.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresiones. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Genau, so, ihr Lieben, wir sind wieder für euch, die liebe Heike und ich, für euch hier am Mikro, wir beide sehen uns jetzt so wunderschön über Zoom. Das ist natürlich, also nach über 7 Jahren neue Felder, die sich hier so auftun. Bin begeistert, wenn ich nicht so technikunaffin wäre, wäre das alles ein bisschen einfacher. Aber die Heike hat mich da gut unterstützt. Also es ist ja nicht zwingend notwendig, dass jetzt der Mann immer so Ne? Also jeder, was er so kann, ne? Oder Heike? Genau. Jeder, ja, was er, ne, so alles andere ist ja so, der Mann muss arbeiten, die Frau anhört. Ne, es ist ja, meine, es gibt ja auch den Tag so ein Video gesehen. Es ist ein Mann am Kochen. Kommt die Frau, kann ich dir was helfen? Und er so, ja, kannst du schon mal die Tomaten würfeln? Liegt auf so einem Brettchen so ein paar zum Sherry-Tomaten. Und sie so, nimmt einen Becher, guckt, macht da ein paar Tomaten rein, würfelt.
Oh Gott.
Also auch sowas soll's geben. Heike, ich habe mal noch eine persönliche Frage. Du hast was zum Sparring erzählt. Hast du das schon mal gemacht? Also, oder war das bloß die Idee?
Das war die Idee, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Trainingsbereich, aus dem Kunstturnen und dann Aerobic und das Ganze. Das heißt, ich habe schon ganz viel mit Menschen gearbeitet und habe sämtliche Methoden durch, wie du didaktisch Menschen etwas beibringst. Und im Sport gibt es diese Add-on-Methode. Da machst du ein Ding und probierst es aus. Und dann machst du ein Ding dazu und probierst es aus. Und dann machst du das erste und das zweite und dann setzt ein drittes dazu. Ne? Add-on, immer hinzufügen. Und dann merkst du, dass die Leute immer routinierter werden. Und so hätte ich das da genauso gemacht, dass ich erstmal anfange mit etwas. Na, wir spüren erstmal, ist das, was ich wahrnehme, ich fühle mich klein, weil der mich zusammenscheißt, ist das überhaupt meins? Dann gucke ich, dass ich in dem Moment meine Gedanken drehe. In nächster Stufe gucke ich, wie komme ich in meine Kraft und so.
Ja.
Die sind immer aneinander. Da habe ich einfach über 20 Jahre Erfahrung damit. Und ich weiß hundertprozentig, dass das funktioniert. Weil ich habe ja schon große wie kleine Gruppen jahrzehntelang geführt und bin auch Seminarleiter und Moderator. Das heißt, ich kenne das aus der Praxis und ich liebe das. Ich kann mich so freuen, wenn ich eine Idee hatte und die Leute können das umsetzen. Ne? Ja. Und einer sagt dem anderen, no, Schluss, da geht's nicht weiter. Da freue ich mich so, dieses sich abzugrenzen und sagen, nein, da kommst du nicht drüber. Das ist mir völlig wurscht, was du da drüben fühlst, ob du einen Handstand machst oder einen Kopfstand oder einen Salto rückwärts. Hier ist meine Grenze, die hast du einzuhalten. Fertig. Diese, ich liebe Klarheit und so kommuniziere ich auch. Ich liebe Klarheit und eben in dem Moment, wenn du nicht klar bist, funktioniert es nicht. Und das ist eben in diesem Sparring, kann ich die Leute immer wieder, das ist nicht klar. Wie willst du es wirklich haben? Wie willst du es haben? Geh da rein. Und das darfst du auch durchsetzen und kommunizieren.
Spannend. Ja, Heike. Du wolltest jetzt noch mal ein bisschen, also bis jetzt für mich hochinteressant, sehr viel Input für mich, was schon mal gut ist. Moderator schon mal überzeugt. Ja, ich meine, nein, es ist ja, ich meine, ich bin ja auch mit vielen Wassern gewaschen und aber ja. Das Schöne ist halt einfach, wenn man auf Menschen trifft, die andere Inputs geben können und oder andere Sichtweisen, weil man, es gibt ja diese Betriebsblindheit, aber wir sind ja hier nicht im Betrieb, sondern es gibt ja die Lebensblindheit, ne? Das habe ich schon immer so gemacht. Ja, und es kommt irgendwo mal einer, da freue ich mich dann immer, wenn jemand kommt, ja Thomas, warum machst du das so und so? Und dann gucke ich so. Spiele ich das im Kopf durch? Und dann lache ich über mich selber, wie blöd ich eigentlich war. Und dass die da nicht selber drauf gekommen bin. Was ist so irgendwie so? Also ich bin eher so ein Typ, was? Ich lass mich da gerne auch so irgendwie. Weil das Schöne ist ja, in der Schule habe ich es nicht verstanden. Da haben sie mir gesagt, Lenin hat gesagt, lernen, nochmals lernen. Lenin, was ist das? So. Aber so nach der Wende habe ich dann so auch so nebenbei in so einem Eisladen gearbeitet und der Max, das war so ein Norditaliener in der Gelateria, der hat gesagt, Tommy, das Wichtigste ist, dass du immer lernst. Sagte, weil wenn du nicht mehr lernst, dann hast du dich aufgegeben, dann ist es Zeit für die Kiste.
Genau.
Ja, und deswegen höre ich da auch gerne zu. Und überleg und denk mir, also für mich ist das jetzt hier alles sehr interessant. Die Schwierigkeit ist halt einfach, glaube ich auch so, weiß nicht, wie, welche Erfahrungen du da gemacht hast mit, dass die Menschen bereit sind, das zu verstehen, dass es ihnen was nützt, da mal so eine, ja, so eine Therapie zu machen, oder neue dieses,
Schritte. Bitte? Neue Schritte mhm. gehen.
Und halt einfach auch, meine, man kann jemanden am Kopf knallen, wenn man das festgestellt hat, du bist hochsensibel. Ja, was ist das? Ja, und ich glaube, viele laufen auch rum, weiß ich nicht, schätze ich jetzt mal so, die gar nicht wissen, dass die hochsensibel sind und wundern sich halt einfach, weil irgendjemand dann eine Meinung hatte und sagt, das ist das und das, oder da kriegst du jetzt mal die Diagnose, dass es vielleicht gar nicht an dem ist.
Ja, das Ding ist ja, diese Hochsensibilität, ne, da wirst du dargestellt oder von der Gesellschaft gesehen als jemand, den man permanent in Watte packen muss. Ein Weichei, ein Sensibelchen, ein bla bla bla. Und damit wirst du ja schon im Außen deiner Kraft und deine Sinne und dem, was du wirklich kannst, beraubt. Jetzt ist die Frage, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Weil es ist eine Meinung und es könnte vielleicht auch nicht unbedingt nur ein Zufall sein, dass Hochsensibilität so ausgelegt wird, weil ich glaube, wenn die Menschen, die hochsensibel sind, sich ihrer Sinne tatsächlich bedienen würden und sich nicht verstecken aus Angst vor Scham und Schuld und wieder eins auf den Dates kriegen, würde das eine oder andere im Außen nicht so laufen, wie es läuft. Mhm. Weil dann viele sagen würden, Moment mal, ich rieche den Braten, hier stimmt was nicht. Und ich glaube, das ist ganz gezielt, aber das ist ein persönlicher Glaube, ja. Das ist kein Wissen, das ist ein persönlicher Glaube. Ich glaube, dass diese Leute, die hochsensibel sind und wirklich so spürig sind und vieles hinterfragen, dass die absichtlich durch dieses Jahr hochsensibel, auf dich braucht man gar nicht achten, du hast ja eh meine extra Wurst.
Hm. Ist jetzt
so
auch
auf die
so
Seite geschoben werden, ne? Die
ja,
muss ich
ja,
nicht
ja.
Nehmen. Du bist so eine Ex, du bist so meine extra Wurst.
Das ist ein schöner Ausdruck, übrigens, was ist, was ich auch aus dem täglichen Leben kenne, ja.
Ja, ne, du bist ja komisch, du ja. brauchst es eine extra, du bist eine Extrawurst oder
Extrawurst,
mit dir muss man immer ganz vorsichtig umgehen. Nein, du oder ich oder die anderen, wir nehmen einfach viel, viel mehr wahr und deswegen können wir einfach sagen, Moment mal, da stimmt was nicht, ich rieche den Braten. Hm. Hier stimmt was nicht. Und weil halt eben die Leute, die sagen, nee, nicht mit mir, weil die nicht so gewollt sind, wird halt diese Hochsensibilität in einen Schrank reingesteckt. Und wenn du mich fragst, ich habe auch mal ein Buch gelesen über ADHS und da musste ich mich selber erkennen in einigen Teilen. Also da war nicht nur ADHS drin, da war Hochsensibilität drin, da war Autismus drin, da war alles Mögliche drin. Und die haben geschrieben, dass das Menschen sind, die viel, viel ausgeprägtere Sinne haben. Das heißt, ganz viel wahrnehmen. Das heißt, dass du manchmal, wenn du wo bist, wo ganz viel passiert, dann hast du das Gefühl, du hast Silvester, du hast Weihnachten, du hast Feuerwehrauto, Sanitätsauto, Polizeiauto gleichzeitig. Und du kannst es nicht auseinanderhalten, weil andere, die blenden das aus. Und wenn du lernst zu gucken, was ist meins, was ist nicht meins, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, und das kann man lernen, das kann man sich antrainieren, dann bist du total klar und dann kannst du dein Dings wirklich fokussieren und dann kannst du viel, viel tiefer gehen als andere. Und du musst dich nicht mehr anstrengen, du kannst das automatisch. Und ich glaube, das ist kein Zufall, aber das ist mein Glaube.
Ist das die Hochsensibilität, weißt du das, ist das, wie du eingangs, also in der ersten Stunde zum Anfang gesagt hast, ist das durch die Kindheit erlernt oder ist das schon irgendwie in den Genen drin und bloß verfeinert worden durch die Umstände?
Es gibt beides. Es gibt das eine, ne, da muss man dann auch bei der Ernährung ganz genau aufpassen, was die essen. Das hat mit irgendwelchen chemischen Prozessen im Körper was zu tun. Da kann ich jetzt aber leider nicht in die Tiefe gehen. Das kann ich alles nicht sagen. Ich spreche jetzt vorwiegend von den Leuten, die vielleicht auch schon hochsensibel waren, aber ihre Hochsensibilität im toxischen Umfeld noch ihre Sinne viel mehr trainiert haben oder die eben nicht diese Hochsensibilität hatten, aber den Umständen geschuldet,
ja,
um den Überlebensmechanismus zu sichern, weil du weißt ja, wenn du es dir mit deinen Eltern verscherzt, dann kriegst du vielleicht nichts zum Essen, dann musst du ins kalte Zimmer, dann darfst du nicht mit den Freunden spielen. Also das ist der Überlebensmechanismus und dieser Überlebensmechanismus lässt dich dann immer dafür sorgen, dass du als kleines Kind schon versuchst, die Harmonie im Haus herzustellen. Und das ist ja gar nicht deine Aufgabe, nur dir bleibt ja nichts anderes übrig. Dir bleibt nichts anderes übrig. Und das ist das Fatale dann später in toxischen Beziehungen, dass der toxisch ist, die sind ja auch deren Sinne sind sehr wach, die nehmen sehr viel wahr. Und die studieren, da kommen wir zum Lovebombing zum Beispiel, die studieren die ersten 3 Monate ganz genau dein Gesicht, wie du auf was reagierst. Und wenn die dich auswendig können, dann wirst du bombardiert, weil die wissen genau, dass du immer, dann wenn die Tyrannei losgeht, versuchen wirst, eine Harmonie herzustellen auf deine Kosten. Wenn du jetzt der Hochsensible bist, du wirst immer versuchen, deine Bedürfnisse runterzuschrauben, damit es dem anderen gut geht. Und in Wahrheit kannst du es dem anderen nicht recht machen, weil was heute für den richtig ist, ist morgen schon wieder nicht mehr richtig und übermorgen auch nicht. Und du bist schuld, wenn er was versuchst, verlegt, wenn er es nicht mehr findet, dann hast du es verschlampert und nicht er. Du kriegst bei allem die Schuld und egal, was du machst. Und er sagt, und weil du so oder so bist, deswegen muss ich dich jetzt bestrafen. Und da kommt auch diese Geschichte, ne, mit dieser Körperchemie, wenn du das gewöhnt bist als Kind, dass du immer einen Anschiss kriegst, dass du klein gemacht wirst, dass du dich schuldig fühlst, dass du dich schämst, dann ist es wie beim Borderliner. Du hast immer diese, ich nenne jetzt mal, das ist die nicht so gute Chemie. Und dann holst du dich da wieder raus und bist freudig. Und dann sehnt sich dein Körper schon wieder danach, da unten nach unten zu kommen. Und dann sucht er sich Leute und bleibt bei Leuten, die dieses Rauf-Runter-Spiel beherrschen. Und das beherrschen die Narzissten, Tyrannen, toxischen Menschen natürlich. Die manipulieren ohne Ende. Ne, dann, oh, du bist so toll und du bist so super und ich bring dir Blumen mit. Und im nächsten Moment kriegst du wieder eins auf die Mütze. Dann geht's wieder runter, rauf, runter, rauf, runter. Und weil dein Körper diese toxische Kurve oder diese Kurve, wo es toxisch, glücklich ist, kennt. Deswegen, und das passiert im Unterbewusstsein, sucht man sich immer wieder Menschen, das kannst du fast schon riechen, wo du genau diese Kacke wiederkriegst. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und du musst es wirklich schaffen, diesen Moment zu finden, was möchte ich lieber denken als das? Und ich bin jetzt nicht verantwortlich dafür, dass die Harmonie stimmt und schraube deswegen meine Bedürfnisse, meine Wünsche runter, bloß dass es dem anderen besser geht. Also ist auch auszuhalten, dass der andere dann rumtobt und ihm geht es jetzt so schlecht und weil du so oder so bist, deswegen muss ich so leiden. Aber meine Mutter hat das auch gemacht. Dann habe ich gesagt, Mama, möchtest du ein bisschen Drama machen? Ne? Komm, mach noch ein bisschen Drama. Dreh noch mal ein bisschen weiter auf. Ich kann ja ein Arschloch sein, ne?
Ja, das merke ich gerade. Aber das ist, glaube ich, auch...
Mein ganzes Leben lang war ich das schwarze Schaf. Und ich weiß mehr als mein Bruder, mein Vater, meine Mutter zusammen. Ne? Ich bin schon so ein naturschlaues Büschchen. Aber das ist halt da nicht gefragt, sondern da ist gefragt, das so zu machen wie die anderen, dass ich zum Stamm dazugehöre. Aber das funktioniert bei mir nicht. Ich war schon immer ein Rebell. Und ne, wenn du das Ganze mal durchschaust, wie das funktioniert, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mache.
Man sieht ja zumindest im Radio jetzt nicht.
Ja, genau. Also, weißt du, dann sage ich, ja, möchtest du jetzt wieder ein bisschen dran? Komm, mach noch ein bisschen mehr. Komm, mach noch ein bisschen mehr. Und dann
tickt die da richtig ab?
Nee, dann hört sie auf, weil sie merkt, das interessiert mich nicht mehr.
Ah, okay.
Ich bin ja da mein ganzes Leben lang drauf reingefallen, nur jetzt eben nicht mehr. Ne? Und dann rennt sie halt rum und der Vater hat das gemacht und der Vater hat das gemacht und das und das. Hör auf mit der Opferscheiße. Du weißt genau, dass du kein Opfer bist. Du weißt es ganz genau. Du bestellst es dir jedes Mal wieder neu. Ich kann dir nicht helfen, wenn du immer gleich reagierst. Es wäre, wie wenn ich einen Kuchen immer wieder bei 200 oder 250 Grad in den Ofen schiebe und ich weiß, er verbrennt. Dann mache ich es doch nicht wieder. Aber die macht es immer gleich. Immer gleich und immer gleich. Ja. Da kommt man das Gleiche. Du musst anders reagieren, wie ich zu ihm gesagt habe. Ja, stimmt eigentlich, das ist die richtige Frage. Warum bin ich kein Arzt geworden? Zack, es lernt. Ne? Also, ne, gilt es einfach wirklich, dieses Gefühl, ne, er will mir ja sagen, ich taug nichts oder so, das gar nicht erst anzunehmen, weil das glaubt er von sich. Das glaubt er von sich.
Ja, es ist ja oftmals die.
Dann gebe ich das zurück mit Bewusstsein, da gibt es eine Technik, ich gebe das mit Bewusstsein zurück und im Nu bin ich ganz klar bei mir und dann kann ich ganz und ganz in Ruhe. Ich bin da total bestimmt.
Ja, also ich merke das bei mir auch, wenn ich zum Beispiel die Zeit und die Ruhe habe, dann geht mir das besser rüber, als wenn ich im Druck bin, im Stress bin. Also im Stress kann das dann auch schon mal so werden, aber richtig. Deswegen liebe ich lieber die Ruhe oder Dinge in Ruhe zu machen, weil ich feststelle, das scheint mein Wesen zu sein. Also, ne? Und ich merke, da geht es mir einfach in Ruhe, wenn ich Ruhe habe und mich, sagen wir auch, in Ruhe bewege. Ja? Ein Freund sagt immer, ah, der kann mal die Schuhe besohlen beim Laufen. Ich sage, ja, das sage ich, du, ich war 15 Jahre selbstständig. Ich bin 7 Tage Woche gerannt und die machten getan. Seine, siehst du, was rausgekommen ist. Ist ja alles nur Scheiße. Ja, sage ich. Und deswegen mache ich mal was anderes und weil ich mich dran erinnere, in der Kindheit, war ich ruhiger. Ja, und ich habe das an meinem Opa immer faszinierend gefunden. Ja, wenn der mal verschlafen hat, ja, da hat meine Oma immer einen Stress gemacht, ja. Ja, Vater muss auf Arbeit, sagt er, Mutter, mach mir mal ein Kännchen Kaffee und mal ein Brot. Ja, die sagt, ja, du hast doch schon verschlafen. Mutter, ist doch scheiße, ja, ob ich jetzt nur 10 Minuten oder eine halbe Stunde zu spät komme. Ich bin zu spät. Ja. Und ich möchte jetzt bitte mein Kännchen Kaffee und mein Brot. Ich mache mich jetzt im Bad fertig. Dann hat er sich hingesetzt. Das fand ich faszinierend.
Na, weißt du, und er ist ja erwachsen. Das ist ja totale Grenzüberschreitung, ne, dass sie ihm sagt, wie er das machen soll. Und das ist totale Grenzüberschreitung. Er bleibt da in seiner Ruhe und macht es so, wie er das will. Mhm. Und es geht ja auch gar nicht darum, das toxische Gegenüber oder narzisstische Gegenüber oder denjenigen, der manipulieren will, zu verurteilen. Das ist ja völlig wurscht, weil wir haben in deren Suppe gar nichts verloren, sondern ich muss ja nur gucken, dass es für mich richtig ist, ne? Weil die hatten ja auch eine schlimme Kindheit und eigentlich haben beide die gleiche Urwunde. Also bei meiner Mutter war es jetzt zum Beispiel, die ist ja nicht beachtet worden in der Kindheit.
Ja.
Und so war das dann vielleicht bei deiner Mutter auch. Und das, was sie erfahren hat, das gibt sie weiter. Und sie gibt ihren größten Schmerz, gibt sie als Kind weiter. Aber nicht, weil sie das will, weil sie boshaft ist, sondern weil sie es nicht anders kennt. Und wir können das durchschauen und ob ich jetzt böse oder egal wie über den anderen denke, es ist völlig wurscht, sondern ich muss meine Werte kennen, du deine, die Grenzen einhalten und einfach sagen, so, da bis daher darfst du kommen und hier ist Grenze und mehr geht nicht. Und da muss ich keine, ne, weil in dem Moment, wenn ich eine Wut auf jemand habe oder ein Ärger, dann gibt es bei mir ein schlechtes Cocktail und dann schade ich mir nur selber. Und Wut ist ja meistens nicht gelebtes Potenzial. Das sind wir meistens, wenn wir ganz tief reingucken, sind wir meistens wütend über uns selber, dass wir uns etwas gefallen haben lassen oder dass wir uns etwas nicht getraut haben. Also Wut ist fast immer nicht gelebtes Potenzial. Also
Ja.
Man kann es einfach, ne, also Energie verlässt ja den Raum nicht, wenn die Energie im Raum ist. Ne? Und wenn die wütend ist, dann rennt die nach da. Und dann kannst du sagen, du kannst aber sonst, so, wir drehen jetzt um und wir schicken die Energie jetzt in eine Aufgabe. Ich mache jetzt was, was schon lange rumliegt und das mache ich jetzt und jetzt ziehe ich das durch. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn ich so jemanden an der Backe habe, dass ich gesagt habe, nö, du kriegst meine Energie nicht, ich drehe die jetzt und lenke die in mein Projekt und es war immer geil. Also einfach nur die Energie in die andere Richtung drehen.
Ja, sehr spannend. Ich habe mal noch mir eine Notiz gemacht. Du sagtest vorhin was Überlebensmodus gucken, wie man das für sich so hinbekommt. Also dieses Anpassen. Ich will jetzt überleben, trotz der ganzen Geschichte, die auf mich einprasselt zum Beispiel. Da gibt es so ein schönes Sprichwort: Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst. Du kriegst dein Zuckerbrot, aber du musst gehorchen, sonst gibt's die Peitsche.
Genau.
Hat das damit auch irgendwie was zu tun?
Muss ich mich jetzt mal reindenken. Natürlich, weil es ist ja so, dass du immer versuchst, also im Grunde streben wir ja alle nach Liebe. Nach Liebe und nach Anerkennung. Mhm. Und wenn wir das machen, was wir eigentlich nicht machen wollen, dann tun wir das, weil wir uns Liebe erhoffen. Und wenn wir es eben nicht tun, dann kommt eben wieder die Peitsche. Und dann bist du natürlich wieder bestrebt, etwas zu tun, dass du Liebe und Anerkennung bekommst. Rauskommst du aus der Nummer nur dann, wenn du dir die Liebe selber gibst. Wenn du erkennen kannst, wie großartig du selber bist. Oder wenn du jemanden hast, der dir das spiegelt. Ne? Da einfach sagst du mal, hast du vergessen, wer du eigentlich bist? Hast du vergessen, wie du wirkst auf andere? Hast du es vergessen? Und wenn du da wieder reingehst und mit dir so umgehst, wenn du, sagen wir mal, du wärst jetzt frisch verliebt und dann weißt du ja, wie du mit deinem Gegenüber umgehst. Und wenn du diese Liebe, die du hast, dir selber gibst, dann machst du dich von diesem Zuckerbrot-Peitsche-Spiel unabhängig. Weil du trägst so viel Liebe in dir, dass es dir dann völlig wurscht ist, ob der andere dich liebt, wenn du wieder etwas tust, was du eigentlich gar nicht machen willst. Weil das Ding ist ja das, wenn du etwas machst, was du nicht machen willst, dann sind wir wieder bei der Frequenz. Dann hast du wieder eine Widerstandsfrequenz, die schickst du hinaus. Und was kommt zurück? Wieder Dinge, die wieder Widerstand in dir hervorrufen. Und in dem Moment, wenn ich etwas total ablehne, wird es auch mehr. Und schlauer ist es zu sagen, ich mag jetzt keinen Himbeerkuchen mehr, ich mag heute lieber einen Schokomuffin. Also nicht zu sagen, das ist alles scheiße, das will ich nicht, sondern das habe ich jetzt lang genug ausprobiert, jetzt nehme ich das andere.
Ja.
Also die Energie ist anders. Und dann hast du ein Energiespiel, dann drehst du die Frequenz und dann ist es eine nährende Energie, auf der du wieder etwas bauen kannst. Aber so diese andere Energie bringt eigentlich nichts.
Aber das ist harter Tobak.
Ja, das ist, weißt du, deswegen, also ich liebe meine Arbeit, das merkst du ja auch schon.
Ja, ich spüre das.
Total. Und wenn ich dann merke, der hat jetzt beim fünften Mal, jetzt kriegt das immer leichter hin und kriegt das immer leichter hin und dann sitze ich da und ich feiere das so, wenn wir aus diesen alten Mustern, aus diesem alten Sumpf, ich mag es jetzt gar nicht aussprechen, rauskommen und sagen, hey, weißt du was? Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich mache es jetzt anders. Es geht halt immer nur um dieses, es wahrzunehmen. Ne? Du nimmst, wie sagen wir es, Emotion, Gedanke, Gefühl. So. Und in dem Moment, wenn ich die Emotion habe und ich fange an zu denken, dann, und das Denken geht in die Richtung, wo ein scheiß Chemie-Cocktail kommt, dann muss ich das Ding drehen. Was möchte ich eigentlich lieber denken als das? Und dann hast du ein anderes Gefühls-Hormon-Cocktail, schickst eine andere Vibration, eine andere Frequenz hinaus und dann kommt was anderes. Weil es ist immer das, wohin du deine Aufmerksamkeit schickst, von dem wird es mehr. Und auch wenn das eben Widerstand ist, du bist im Widerstand mit dem bla 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 bla, wird es mehr. Und wenn du sagst, nö, also diese Worte habe ich jetzt schon oft gehört. Oder, weißt du, wenn du dein Leben komplett verändern möchtest und du sagst, ich habe jetzt ein richtig geiles Projekt, das will ich jetzt machen, dann geht es ja irgendwo im Hinterkopf los, ob du gut genug bist, ob du das kannst. Und das ist das Ego, das schreit, Thomas, hör sofort auf damit, wir werden sterben, wenn wir was Neues machen. Hör sofort auf. Und dann kannst du sagen, hey, geh mal da raus, das habe ich schon tausendmal gehört, die Geschichte, die glaube ich dir nicht mehr. Geh raus und halt die Klappe. Und es hat tatsächlich bei einer Klientin, da war das immer wieder so, und dann habe ich zu ihr gesagt, wusste ich echt nicht mehr, was ich sagen soll. Dann sage ich, weißt du was, sag zu deinem Verstand einfach Halt's Maul. Und das hat funktioniert in dem Moment, wo die Gedanken wieder kamen, sie ist zu klein und sie kann sich sagen, Halt's Maul, die Geschichte kenne ich schon, die glaube ich dir nicht mehr. Und ist in die andere Richtung. Das war ihr Anker.
Ja, geil. Ja, also manchmal ist so ein, manchmal ist es wirklich so, du musst die Leute schocken.
Ja?
Ja, also.
Sie hat es nicht ausgesprochen, sie hat es zu sich, zu ihren Gedanken
gesagt. Ach so, ich dachte, du hast es ausgesprochen, so habe ich das jetzt verstanden.
Nein, nein, zu ihren Gedanken. Du Quatschi da oben, halt das Maul, die Geschichte habe ich schon oft genug gehört, was möchte ich lieber denken als das, wie das hat ja schon der alte Heinz Erhardt, hat schon gesagt, glauben Sie nicht alles, was Sie denken.
Genau. Ja, den Spruch kenne ich auch von ihm. Aber also ich habe jetzt, ich fand es jetzt so cool, weil, also ich mache das ja auch ab und zu mal. Ich schocke ja dann auch gern mal so, ich sag das dann, ne? Halt's Maul. Gucken die Leute dich an und sagen, ja, ich kann es nicht mehr hören. Und so, aber wenn derjenige sich das schon selber sagt, dann hat er es, glaube ich, verstanden.
Ja, es gibt noch einen anderen coolen Spruch, der ist auch salonreif. Und zwar habe ich das mal in einem Buch gelesen. Und die hat gesagt, mir gefällt die Art, wie sie die Worte aneinander reihen. Dachte ich, der Satz ist cool, aber ist mir zu lang und zu blöckisch. Ich sage dann einfach, cooler Satzbau, wenn mir jemand blöd kommt und ich will, mich interessiert das nicht. Und es ist irgendwie blöd.
Okay, cooler Satz.
Cooler Satzbau. Und dann lässt du den anderen einfach stehen und drehst dich in die andere Richtung.
Okay. Sag mal, wie hieß denn das Buch vorhin nochmal, wo du erzählt hattest, dass du da was gelesen hattest? Wo du sagtest, da stand auch was über ADHS drin, über dies, jenes.
Das heißt, würdest du einem Kind beibringen, auf einen Baum zu klettern?
Mhm.
Und das habe ich mal in einem Buchclub gelesen und es war so lustig, weil ich mich permanent wiedererkannt habe und ich konnte mich nicht erwehren. Ich habe dann immer meine Kommentare mit reingehauen. Da dachte ich, das ist ja abgefahren. Das ist total abgefahren.
Würdest du deinem Kind...
Einem Kind beibringen, auf einen Baum zu... einem Fisch. Sorry. Würdest du einem Fisch beibringen, auf einen Baum zu klettern? Entschuldigung. Da ist ein Kind als Kopf, also ein Kinderkopf vorne drauf.
Hm. Und das ist ein ganz normales Printbuch.
Ja, und da geht es halt einfach auch darum, das ist ein Printbuch, so bläulich-gräulich, und da geht es halt auch darum, dass Kinder sehr häufig... die eben ADHS, Aufmerksamkeit, blablabla, dass die sehr häufig telepathisch sind. Und da kann es zum Beispiel so sein, dass ein Kind Bock auf einen Orangensaft hat und es telepathiert mal schnell zur Mama und die Mama guckt das Kind an, hast Lust auf einen Orangensaft, obwohl das Kind das gar nicht ausgesprochen hat. Ne? Läuft die Mama los, die wird instrumentalisiert, holt das. Jetzt hatte ich einen Fall mit einer... wie sagt man, Erzieherin, Kindergärtnerin, die hatten ein, weiß ich nicht, syrisches, iranisches, irgendwas, Kind, arabisch oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und jedes Mal, wenn der Bub in den Kindergarten gekommen ist, hat er den ganzen Kindergarten aufgemischt. Der hat die Sachen kaputt gemacht, der ist auf andere Kinder losgegangen. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie ist denn das, wenn du in der Früh aufwachst und du denkst, du musst jetzt in den Kindergarten und dir begegnet dieses Kind. Das heißt, dann habe ich schon das große P in den Augen und denke schon, oh Gott, wieder so ein schlimmer Tag. Dann habe ich gesagt, wie wäre es, der Bub ist mit Sicherheit telepathisch veranlagt, wie wäre es, wenn du jetzt zu Hause denkst, du freust dich total auf ihn. Und das versuchst jetzt mal mit all deinen Kolleginnen. Macht ihr einen Tag aus und ihr geht alle mit der Idee rein, ich freue mich auf diesen Bub. Die kamen dorthin, der Bub kam und der war wie ein Lämpchen. Der war wie ein Lämpchen. Das musst du dir mal vorstellen. Und wenn du zum Beispiel ein Kind hast, das irgendwie ja, außergewöhnliche Begabungen hat oder in der Schule ein bisschen aneckt, weil es assoziieren kann und nicht mehr alles so aufnimmt, was vom Lehrer kommt, das ein bisschen rebellisch ist oder sonst irgendwie so und du denkst als Eltern, oh, hoffentlich kommt der heute durch und hoffentlich kriegt der das hin. Der spürt das und der geht genau mit dieser Energie dahin. Also es ist auch wichtig, was du als Eltern über dein Kind denkst. Der robbt das heute wieder, der wird das ganze Ding aufmischen. Ist viel schlauer als zu denken, oh, hoffentlich kommt er und hoffentlich schafft er das und hoffentlich kriegt er das mit. Wenn der telepathisch veranlagt ist, das packst du ihm in seinen Rucksack.
Wie stellt man das fest oder kann man das feststellen oder testen, ob man telepathisch?
Du kannst das in der Regel auch. Du kannst es ja auch mal probieren, dass du ihm oder ihr telepathisch Gedanken schickst und sagst so nichts und probierst es einfach mal, ob da was passiert, weil derjenige kann das ja empfangen, genauso wie senden und du kannst das auch.
Ja, dass ich es kann, weiß ich ja, deswegen frage ich nach, ob man sowas testen kann.
Es gibt so eine kleine Technik und zwar stellst du dir vor, das ist jetzt wirklich ein Insider, aber ich verrate es jetzt einfach, du stellst dir vor, du hast wie so einen kleinen Wirbel auf dem Kopf. Ich glaube, dieses Lied, ich habe einen Döner auf dem Kopf. Ich bin, wie heißt es? Ich bin schöner oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ist ja wurscht.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Genau. So.
Stell dir vor, du hast da so ein Ding da oben drauf und ja, es dreht sich in eine bestimmte Richtung. Und dann schickst du diesen Wirbel auf dem Kopf zu dem anderen hin, sodass der sich mit dem sein Wirbel vereint, dass die zwei miteinander, und dann schickst du die Gedanken dahin. Aha. Und gehst es mal aus, ob es funktioniert.
Aber so eine Testen kann man, gibt's jetzt kein, also ist dir nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie...
Gibt es bestimmt. Ich müsste ja nachgucken, und das kann ich dir vielleicht nachreichen.
Ja, jetzt, es wäre also mal so für mich jetzt so, ja, wirklich so, weil mir passiert das ja auch öfters mal, wo ich denke, was hast du jetzt ja auch nicht gesagt?
Das ist das, ne? Also wir nehmen so viel wahr oder wissen so viel. Bei mir ist es ja auch so. Ich bin Human Design, da kennen sich wahrscheinlich viele nicht aus. Also das ist eine bestimmte Genetik, wo du bestimmte Fähigkeiten hast. Und ich bin Projektor. Und ich bin Milzprojektor. Das heißt, ich habe andauernd Impulse. Und auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und ich habe zum Beispiel mal einen Mixer mir gekauft, so einen Hochleistungsmixer, und habe kochendes Wasser rein. Und in dem Moment, wo ich es reingieße, denke ich, ob das so schlau ist. Mhm. Höre aber nicht auf den Impuls, mache einen Deckel drauf und schalte ihn ein. Was passiert? Der Deckel floppt hoch, das ganze kochende Wasser über meinen Arm. Ich habe ihn Gott sei Dank gleich unter das kalte Wasser, habe Cantharis genommen. Aber der Impuls war vorher da, es nicht zu tun. Und diese Impulse, die sind manchmal so schnell, und darin können wir uns üben. Ne? Und du sagst ja auch, ich habe nichts gesagt, aber ich, ne? Das ist da. Und da können wir uns drin üben, dass wir die einfach schnappen und mal kurz aufschreiben und gucken, was dann passiert. So oft weißt du es hundertprozentig im Impuls genau vorher, was passiert. Wir schieben es nur auf die Seite, weil wir das gewohnt sind aus der Kindheit. Was du schon wieder willst, was du schon wieder sagst, ne? Anstatt dem zu vertrauen, weil wir haben so eine irre Körperintelligenz. Wir spüren auch, wenn der andere uns anschmiert, wenn der uns anlügt. Das spüren wir ganz genau. Nur wir denken, nee, das würde der nicht tun. Aber du spürst es ganz genau. Und das müssen wir lernen, dem viel, viel mehr zu vertrauen. Na, und diese Dinge einfach zu grapschen und vielleicht nur einen Stichpunkt aufzuschreiben. Weil wenn es jetzt ein Milzimpuls ist, die kriegst du so schnell nicht mehr. Die sind einfach weg.
Hm. Ja, dieses Human Design, das ist eine spannende Geschichte mit Sicherheit. Aber das ist auch so eine Thematik, die... wo ich mich immer jedes Mal neu einlesen muss und einstellen muss. Also ich werde das sicherlich irgendwann mal machen, so irgendwie ein bisschen intensiver, weil ich stelle immer fest, so Menschen, so wie du, die so in der Materie drinne stecken, die sagen das dann so mit einer Selbstverständlichkeit, ja, das ist so und so und so. Und du so, hä? Was willst du?
Also ich bin kein Human Design Spezialist.
Nein, ich meine jetzt allgemein so. Es wird ja oftmals so, das habe ich dir glaube ich auch vor 2-3 Jahren auch schon mal gesagt, es wird oftmals so, man steckt so, jetzt ne, merkt man ja auch, du steckst ja wirklich so tief in deinen Sachen drinne, und das ist für dich so eine Lebenserfüllung, und du machst das mit Lebensfreude, mit Spaß, ja, und dann kommt man schon mal gerne drauf, so, wo man einfach sagt, ja, das und das so. Also begegnen viele Menschen, die von irgendwas reden, total überzeugt, aber eigentlich und sich wundern, dass sie den Gegenüber gar nicht erreichen, weil der es gar nicht versteht.
Weil der es gar nicht weiß, ja.
Ja.
Es ist halt, also beim Human Design geht es um eine bestimmte Chemie, Körperchemie, dass bestimmte Aminosäuren im Körper waren.
Ich muss jetzt nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den ehemaligen, aus der ehemaligen DDR sagen, Chemie meint sie. Chemie. Ne? Nein, das muss dir nicht leid tun. Ja. Wir können es ja übersetzen.
Genau. Ja. Also ein chemischer
Chemischer Prozess. Du kannst ruhig Chemik sagen, also ich habe es doch übersetzt, alles gut.
Ja. Ein Baukasten, der sich auch aus Aminosäuren zusammensetzt und je nachdem, welche Aminosäuren du da am Tag der Zeugung oder als du geschlüpft bist, hattest, so sind unterschiedliche Fähigkeiten. Und du kriegst die oder die oder die Fähigkeit mit und dann kommt es aber immer noch darauf an, ob du die Fähigkeit kultivierst und trainierst. Also bei mir, ich bin Projektor, Projektor ist da, um zu lenken und zu leiten. Ich habe über 30 Jahre Gruppen oder 1:1 oder Unterricht gegeben. Das heißt, ich habe diese Fähigkeit zu lenken und zu leiten kultiviert und trainiert. Ich kann das aus dem FF. Jetzt kann es aber sein, dass ein anderer auch diese Fähigkeiten hat. Der ist aber zum Klavierspielen geschickt worden oder zum Geigespielen oder dem wurden diese Fähigkeiten abtrainiert. Der ist dekonditioniert worden. Zum Beispiel, meine Mama ist ein Generator. Ein Generator, der muss immer alles gleich machen. Es muss immer, ne, so. Und mich langweilt das zu Tode. Und die hat mir immer gesagt, du bist immer anders und jetzt machst du schon wieder was Neues und jetzt lernst du schon wieder was Neues. Und jetzt mittlerweile weiß ich, das würde sie überfordern. Sie kann das nicht und das findet sie als bedrohlich, wenn ich so viele unterschiedliche Dinge kann. Und meine Richtung war von Haus aus Kunstturnen. Dann wurde bei mir irgendwann mal eine Hüftdysplasie festgestellt und dann wusste ich, der Arzt hat es so blöd ausgedrückt, um Gottes Willen, Gott sei Dank ist das nicht meine, dachte ich, scheiße. Damals gab es noch kein Internet, bin ich in die Buchhandlung gegangen, habe mir ein Buch über Bauch, Beine, Po geholt, das schien für mich logisch, weil das die Muskulatur drumherum ist. Dann habe ich ganz viele Trainerscheine gemacht. Dann haben die Leute gesagt, es ist so cool, wenn du mich anfasst, du hast so eine feine Energie. Dann habe ich Massagen gelernt. Dann haben die Leute immer gesagt, du hast letztes Mal den und den Spruch gesagt und das hat mein Leben total verändert. Dann habe ich Coaching dazu gemacht. Aber ich bin immer nah am Menschen. Es ist die Kommunikation, verbal wie auch körperlich, was ich immer gemacht habe. Und für meine Mutter ist das bedrohlich. Und dann sagt sie, du machst immer was anderes. Die versteht das gar nicht, dass das alles ein unter einem Dach ist. Die checkt das gar nicht.
Naja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, wie gesagt, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und sag ich mal, auf dem einen oder anderen Kanal sieht man, wo ich manchmal auch so gedacht habe, macht's jetzt schon wieder.
Ja, aber
es ist doch nicht Ding, bewertend, ja. Ne? Nicht bewertend. Also so einfach so, okay. Aber in dem Gespräch jetzt hier heute wird mir das ja auch jetzt bewusster. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da nicht nur deine Mutter, auch andere Außenstehende, sag ich jetzt mal, dass das für bedrohlich ist oder suspekt ist. Und sie können sich das nicht vorstellen, dass das so ist, dass das da alles so reinpasst in diesen zarten Körper, ja, oder in diesen Kopf halt. Ja, also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und ich meine, ich habe auch Menschen kennengelernt, die sind hierher gekommen oder ich im Vorgespräch und haben mir 100.000 Zertifikate vorgelegt. Ich meine, was soll ich damit? Ja, nicht quatschen, machen. Das ist schon immer meine Devise gewesen, ne? Nicht genau, quatschen.
Kannst es tatsächlich abrufen.
Ja.
Und das ist halt dieses riesengroße Interesse an dem Menschen, den zu sehen, den lesen zu können und ihm die beste Hilfestellung zu geben. Und ich weiß halt heute, wenn du eine scheiß Körperhaltung hast,
so wie ich,
dann wirst du, ich meinte jetzt nicht dich persönlich,
ja, aber
grundsätzlich, ja, wenn man eine scheiß Körperhaltung hat und so nach vorne kippt, du kannst nicht selbstbewusst sein und so nach vorne gekippt sein. Deswegen ist manchmal der Weg, erst über den Körper zu gehen, um den Menschen aufzurichten, zu öffnen, dass der mal wieder sieht, ach, guck mal, das ist nicht alles da unten wie in dieser scheiß Suppenschüssel da drin, sondern es gibt noch viel, viel mehr. Und es gibt so viele Wege, wie man, ne? Also da muss man einfach gucken, wie setzt man bei dem an, bei dem und bei dem. Und ich fände es blöd, wenn ich sage, jetzt gehst du erst einmal zu dem, erzählst dem seine ganze Geschichte und wenn du mit dem fertig bist, dann kommst du wieder zu mir. Das ist für mich nicht, finde ich, blöd.
Also ist ja auch für den, weiß ich nicht, sind das dann Klienten, Patienten?
Ja,
Klienten. Ist ja auch für den Klienten nervig.
Ja.
Ja, wenn du von einem zum anderen läufst, und aber so ist ja auch unser Gesundheitssystem aufgebaut, ja, und das ist echt nervig.
Vielleicht funktioniert es deswegen so. Ja. So
Gut,
nicht.
born interna. Bleibt jetzt unter uns.
Ja.
Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2013, glaube ich, meine Ausbildung als Genesungsbegleiter gemacht habe für psychisch Erkrankte. Da waren auch Gäste eingeladen mal, die so begleitenden Dienst gemacht haben. Und die haben ein bisschen was über ihre Arbeit erzählt und wir konnten dann Fragen stellen. Und eine Auszubildende fragte dann so ganz einfach, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen? Und dann sagte die eine, ich wünsche mir für Sachsen-Anhalt, also wo ich ja lebe und wo ich die Ausbildung gemacht habe, wünsche ich mir, dass es ein Gesundheitszentrum gibt, wo der Mensch hinkommt und wo man alles abchecken kann, wo ein Team ist, wo auch das Team miteinander kommuniziert. Heute war,
Na, ineinander.
genau, heute war die Frau Schiemandl da, ne, die war heute in Ergotherapie, die hat zwei linke Hände, die kann jetzt hier keine Decke knüpfen, oder und der andere sagt, naja, aber bei mir war die auch, da war jetzt heute das und das und dies und jenes, wo man dann einfach auch wirklich mal, wo du an einer Stelle bist. Ja, wo du an einer Stelle bist und wo du eine vernünftige oder unterschiedliche Anamnesen dann bekommst von unterschiedlichen Feldern, wo das alles mal zusammengepackt wird, und wo du als Patient dann hinterher, sage ich jetzt mal, vielleicht bei einer Trefferquote von 90% bist. Plus 90 plus, ne? Wo du heute fährst du da zum Spezialisten hin, ist der ganze Tag weg. Weil der sitzt ja nicht unbedingt bei dir um der Ecke, ja, dann hast du den nächsten Termin in 6 Wochen bei dem anderen, da wirst du doch irgendwann randösig, da wirst du doch irgendwann Meschugge, ja, und da sage ich mir, damals habe ich das ja auch nicht so beachtet, aber das ist schon wichtig, finde ich, dass man auch wirklich da so in gute Hände kommt und ich höre das ja tagtäglich, rufen mich ja Leute an, Thomas, wo kriege ich einen Psychologen her? Thomas, wo kriege ich das her? Warum muss ich immer so lange warten und so weiter? Ja, und manche haben halt einfach irgendwo vielleicht auch nicht das Geld, um halt, sage ich jetzt mal, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die es ja auch gibt, und du wirst ja wahrscheinlich auch nicht bei der Kasse abrechnen können. Aber viele haben halt einfach, die würden gerne was tun, aber haben halt nicht diese finanziellen Mittel, weil sie vielleicht von Bürgergeld leben oder im Niedriglohnsektor sind oder plus 20 Stunden Job haben. Ja? Und das finde ich immer so ein bisschen schade auf der einen Seite, dass sie nicht das Geld haben, um eine Leistung zu haben und dass das Gesundheitssystem nicht meines Erachtens da nicht drauf ausgelegt ist. Warum auch immer.
Ja, da gibt's einige Stellschrauben, die man drehen könnte,
Ja,
wenn man
also
wollte.
wenn man
Wenn man
wollte,
wollte.
ja. Ja, aber meine, weißt du, es sind so viele Sachen, die ich nicht in unserem Gesundheitssystem verstehe. Da wird Geld aus dem Fenster rausgehauen, und das, was dir eigentlich helfen soll, das musst du wieder selber bezahlen.
Ich habe eine Fortbildung gemacht, da fällt mir ein gutes Beispiel ein, bei einem, der macht Tapes, der Sielmann, Dr. Sielmann. Und hat er gesagt, ihr dürft in der Mittagspause jemanden bringen, wo ihr nicht mehr weiterkommt. Dann hat eine ihren Mann mitgebracht. Der Mann hatte spastische Lähmungen. Der kam rein mit Krückstock und ist ganz langsam vorwärts gegangen und hat auch so hin und her gezittert. Dann haben wir den hingelegt, dann hat er ihn getaped, eine Viertelstunde ungefähr, ne, die ganzen Tapes aufgebracht. Und das ist ja wirklich
Clustern.
diese Pflaster,
Ja,
genau, diese
ja.
langen. Und dann ist er nach der Viertelstunde, also ist dann noch 10 Minuten gelegen, ist er aufgestanden, hat seine Krücke weggelegt und ist losgelaufen, als wäre nie was gewesen. Und wenn du dir vorstellst, ne, wenn du jetzt sagst, so viele Dinge werden nicht genehmigt oder werden nicht gemacht, die so einfach wären, ne, wenn du das machst und kein Medikament, keine OP, gar nichts, du pappst den zu Und er stellt, ich stand mit offenem Mund da und denke, was geht denn hier ab? Und der Seemann, der war damals, es ist jetzt schon, ich weiß es nicht, fast 10 Jahre her, der war hochgradig entrüstet darüber, dass die Krankenkassen das nicht anerkennen. Jetzt erkennen sie es mittlerweile ein bisschen an, aber damals haben sie das eben alles nicht anerkannt. Und wie einfach wäre das gewesen, so viele Operationen dass
nicht
man sie gar
machen zu
nicht
müssen.
machen
Ja,
muss.
aber,
Genau.
wir schaffen
Das
uns
ist
doch,
genau recht.
wir schaffen uns doch Probleme, wir vernichten Dinge, um dass wieder irgendwann irgendein Nächste kommt und sagt, ich habe eine Idee.
Ja.
Also quasi sagt, das hat jeder schon mal gehört, das Rad neu erfunden.
Ja.
Ja, und wenn ich sehe, was nach der Wende ratzifatzi hier im Osten verschwunden war, ja, und jetzt kommen sie wieder langsam aus den Löchern und sagen, na Mensch, so und so und das, ja, und das wäre doch schön. Das hatten wir alle schon.
Ja.
Ja, und das finde ich das Paradox, dass immer irgendwie Geld, weißt du, ich glaube schon, dass wir die Krankenkassenbeiträge halbieren könnten, locker, um da vielleicht auch mal einen Selbstständigen aufzufangen, wenn ich sehe, was die so an Krankenkassen bezahlen. Ich meine, ich kenne es ja selber von mir.
Sicher auch, ja.
Ja, aber es muss immer irgendwo, weiß ich nicht, da werden ja, wenn ich das so sehe, ehemalige Neubaublocks werden, da werden Einheime hingebaut und dann sagen sie, ja, wir haben keinen Wohnraum. Ja, hatten wir doch. Ja, und ich sag mal, ich bin mit 7 Jahren in so einen Neubaublock gezogen. Ich komme aus so einem Altbau, Plumpsklo über den Hof, kalt Wasser draußen auf dem Flur. Ja, für uns war das so ein Neubaublock, das war für uns eine ganz andere Welt. Fließend warmes Wasser, eine
Ja.
Heizung, Fernwärme. Boah, ja, sowas reißt man doch nicht ab.
Ne.
Ja, und dann höre ich auf der anderen Seite, dass dann jetzt irgendwo, und da geht's, es geht doch nur um dieses Drecksgeld. Da diese Geschichte da in Berlin, dass dann da der eine kündigt die Senioren aus dem Heim, weil sie da Flüchtlinge, und dann stellen sie sich hin und sagen, ja, das sind ja zwei Parteien und dies und jenes, alles abgekarteter Mist ist doch das
Ja, da
alles.
kriegen sie halt mehr Geld, ne?
Ja,
Da kriegen sie
aber
halt
das ist doch,
mehr Geld.
ja, die wollen es denn irgendwie, da wird irgendwas, es geht nur um dieses Scheiß. Drecksgeld, es geht doch ja nicht darum, um einen Menschen gesund zu machen. Ja,
Nee.
also und dann sagt dir ein Arzt, ja, das und das, oder was weiß ich, meine Ernährungsberaterin sagte zu mir, krieg das hier nicht auf Rezept oder so, sagte, maximal können sie es durch mit Antrag, kriegen sie vielleicht Kapseln, aber Kapsel passiert das, das und das, also ich würde es lieber flüssig nehmen. Ja, das würde ich Ihnen raten, weil das geht gleich rein, aber diese Kapseln, die hat einmal so einen Schock, so, das ist da und es ist weg. Aber das andere geht gleich in die Blutbahn und dies und jenes, ging es um Omega-3. Ne? Habe ich auch
Ja.
früher nie so für voll genommen. Da habe ich irgendwann mal einen Bericht gesehen in einem Fernsehen. Im Fernsehen. Ich gucke ja keinen bei mir zu Hause.
Ja, wie
Vielleicht
20 Jahre nicht mehr.
war das jetzt dem zu schulden. Und da habe ich so einen Bericht gesehen, da ging es eben um die Werte, gerade auch bei Psyche, Omega-3. Und da habe ich
Omega
gesagt,
3 und B3 sind mega, mega
ja,
wichtig.
aber da kommt es auch drauf an, zum Beispiel, also wie gesagt, du musst erstmal den Wert feststellen.
Genau.
Und die hatten da gesagt, also Minimum muss es 8 sein, bei psychischen Erkrankungen eher 10 bis 11. Und jetzt kommt das Fatale, was mir ja schon mal mit meiner Schilddrüsenunterfunktion so ging.
Wie war es bei dir? Was hattest du für einen Wert?
3,4.
Unterirdisch? Ja, siehst
3,4.
du.
Und der sagt aber, und lassen Sie das bitte nur also das waren Schweizer, und die machen diese Laborwerte, also die machen diese Auswertung. Und er sagt, es gibt ein paar Institute auch in Deutschland, die nach unserem Prinzip arbeiten, und das ist das Einzige, was funktioniert. Könnte man jetzt sagen, Wettbewerbsverzerrung? Nee, ist so. Bei mir ging das mit meiner Schilddrüse so, Ich habe das immer testen lassen, als ich mal erfahren habe, dass eine Depression auch an einer Schilddrüsenerkrankung sein kann. Und die haben immer getestet und immer getestet. Und dann komme ich irgendwann mal nach zig Jahren zu einem neuen Hausarzt und der macht den Test. Und ich komme an und sagt, also hat er mitgemacht, weil ich Neupatient war. Und auf einmal sagt er, Herr Rittich, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben? Ich bin bald durchgetickt. Ich bin bald abgedreht.
Das sieht man an den Augen bei dir schon.
Mag ja sein, aber ich sage, die haben doch immer die Tests gemacht. Dann sagt er zu mir, ja, es gibt, du musst bei dem Test, musst du 3 Werte ziehen. Ich sage, nee, das werden doch die anderen auch machen. Nee, die ziehen bloß 2. Ja, sag, warum ziehen die denn bloß 2? Ja, weil das Verfahren ist günstiger. Ich sage, ja, aber es bringt doch nichts. Und das ist doch.
Machst du 10-mal das Günstige anstatt 1-mal das Richtige, das hätte dir viel mehr geholfen.
Das kriegst du den Kopf nicht hin. Das verstehst du doch als normal aufgewachsener Mensch, der eine Schulbildung hat, das verstehst du doch ja nicht.
Vieles unlogisch.
Heike, ich sehe gerade, wir kommen langsam zum Richtung Ende. ich wollte nochmal, also das letzte Wort hast du sowieso nachher du. meine Studiogäste haben immer das letzte Wort.
Okay.
Ich wollte das nochmal, mit der Massage hatte ich mir nochmal hier notiert. Ich hatte das auch einmal, da hat mich auch jemand als Dankeschön massiert. Und da habe ich auch erlebt, habe ich gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich sage, ich war schon bei vielen Massagen. Aber die hat wirklich, so wie du das vorhin geschildert hast, ich hab zwar gemerkt, dass die was macht. Die sprang auch auf mir da oben irgendwie rum, irgendwie was weiß ich, was sie da alles. Ich war so weg. Ich war hinterher so geflasht. Das wollte ich dir jetzt auch nochmal sagen, dass ich mir das auch sehr gut vorstellen kann, dass es nicht einfach nur sondern einfach schon wirklich, also wirklich, und als sie dann noch bei der Fußreflexzonenmassage dann war, als Ü-Tüpfelchen, da war ich dann
im Himmel.
War ich wirklich. Ja. Heike, was gibt's noch zu sagen? Was möchtest du noch loswerden?
Noch zu sagen, also was ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das muss man wirklich oben drüber stellen, die Chance, dass ein Narzisst sich verändert, ist quasi bei null. Das heißt, immer wieder zu hoffen und immer wieder sich anzupassen. Und das ist ja das, was passiert. Man verleugnet sich ja in dem Moment selber, wenn man sich immer wieder jemanden anderen anpasst, weil man denkt, ich bin nicht gut genug. Ne? Und dann schickst du natürlich Widerstand gegen dich selber hinaus. Das kannst du dir alles sparen, weil du kannst einen Narzissten so gut wie nie verändern. Die Quote ist total gering.
Warum ist das so? Weil die das nicht wollen oder ist das nicht therapierbar?
Also A, merken sie es nicht und es ist nicht therapierbar und die merken das gar nicht. Also die merken das nicht, wenn du ihm demjenigen das sagen würdest, der wäre zutiefst beleidigt und was dir einfällt und die haben da überhaupt keinen Blick dafür und du kannst. Also mir ist nichts bekannt, es kann sein, dass es irgendwelche Ausnahmeheilungen gibt, aber im Normalfall kannst du das nicht, weil das eine ganz, ganz tiefe Persönlichkeitsstörung ist, die in der Kindheit schon die Route quasi festgelegt worden ist. Und
also
immer
ist
wieder
das
darauf zu warten, dass sich da was verändert, das ist Selbstzerstörung. Und da haben wir wieder dieses Cocktail, ne, weil man das gewöhnt ist, rauf, runter, macht man sich das mit. Weil irgendwann ist er ja doch mal 3 Minuten nett. Und wegen diesen 3 Minuten nett setzt du 3 Jahre Scheiße fressen.
Ja. Liegt das in den Genen oder?
Persönlichkeitsstörung, die durch irgendeinen, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das in den Genen liegt, aber es ist eine Persönlichkeitsstörung, die schon in der Kindheit
manifestiert wurde oder genau. Okay, aber das ist ja auch scheiße. Entschuldigung.
Ja, es ist total scheiße, aber ich konzentriere mich ausschließlich auf das Gegenüber. Ich nenne es absichtlich nicht Opfer, aus das Gegenüber. und helft ihnen so groß zu werden, in ihrer Kraft und in ihrer Macht zu sein, dass der Narzisst die Lust daran verliert. Denn wenn du deinen wahren Platz einnimmst, deiner Größe bist, dann ordnet sich dein Außen von alleine, weil der hat keinen Spaß mehr daran. Und ich höre mir auch gar nicht die Geschichten an, weil da wäre ich ja ständig in einem Feld, das ganz, ganz niedere Schwingungen hat. Wenn ich mir das immer wieder an, der hat dies und der hat das und der hat jenes, weil damit bist du immer im Opfer, da kommst du nicht raus. Sondern es geht darum, sich zu entwickeln, sich zu sehen, wie man wirklich ist. Und dann verliert der andere, der hat da keine Lust mehr drauf.
Nach dem Prinzip, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht, gib niemand die Macht über dein Leben.
Ganz genau.
Ja, das kam mir jetzt so durch, ne? Also fang bei dir an und spannend. Also war jetzt wirklich für mich hier alles komplettes Neuland, sehr, sehr interessant, definitiv.
Ja. Ich habe noch einen Satz, also wenn ich darf.
Ja, klar, eine Minute hast du noch.
Ja, dein Gegenüber, dein narzisstisches oder toxisches Gegenüber zeigt dir im Grunde das wirklich mit der Brechstange, was du ganz tief in dir drin selber von dir glaubst. Weil du selber glaubst, du bist klein und drum, wenn du deinen Glauben veränderst, dann ziehst du andere Menschen in dein Feld. Der zeigt dir das richtig voll mit der Schaufel ins Gesicht. Ganz tief in dir drin, im Unterbewusstsein, ist so ein kleines Fünkchen, dass das glaubt, was der zu dir sagt, du kannst nichts, du weißt nichts, bla 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 bla. Sonst würde das gar nicht mit dir resonieren, sonst würdest du sagen, kann ich drüber lachen.
Spannend, mir ist gerade, kommen wir jetzt nicht mehr dazu, 10 Sekunden haben wir noch. Heike, ich danke dir, viel Spaß weiterhin in der Schweiz. Wir hören uns, wir sehen uns und bis demnächst. Alles klar. Ich danke dir für deine Zeit.